12, 11, 10, 9. Ignition sequence starts. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff.
Und damit herzlich willkommen zu dieser Sonderausgabe des Countdown-Podcasts. Ich begrüße bei mir zum einen mal den Frank, wie regulär. Hallo Frank.
Hallo Christopher. Und hallo Karl.
Hallo ihr zwei.
Hallo, genau. Karl, dich kennt man ja als fleißiger Countdown-Hörer vielleicht noch aus einer der sehr frühen Folgen, wo wir gemeinsam über Mars-Missionen gesprochen haben.
Ich glaube, wir haben auch einmal auf dem IAC gesprochen, ne? Das war auch ein kurzer Gastauftritt.
Ja, das kann durchaus sein.
Genau, und dann haben wir uns mal ein bisschen auseinandergesetzt zum Thema Mars. Genau, schon genau. Ein paar Jahre her, jetzt mittlerweile wieder.
Ja, das glaube ich.
Das war zweite, da war ich noch in Cottbus, ne?
Ja, 2016, 2015 war das. Genau, ja. Und wir haben uns hier wieder zum Thema Mars versammelt, denn Karl, du hast dich angeboten, mal über das Thema Mars, Wasser, Methan und aktueller Hype in der Marsforschung zu reden. Der Hintergrund ist da, dass du schon mal ein richtig großes, langes Feature für den Deutschlandfunk zum Thema Mars und die Hoffnung auf Leben auf dem Mars gemacht hast.
Genau, der Hintergrund war da, ich bin ja Hörfunkjournalist, hauptberuflich sozusagen, und ich habe, das war so 2 Jahre nach der Landung von Curiosity auf dem Mars, so 2014 rum, 2012 sind sie gelandet, und die Redaktion war so ein bisschen müde, so das Thema hier wieder neue Hinweise für Wasser und lebensfreundliche Bedingungen auf dem Mars, und das häufte sich so, dass die irgendwie drum. Wir hatten halt überlegt, das irgendwie ein bisschen abzufangen, weil diese Jubelmeldungen halt wirklich seit Jahrzehnten ja regelmäßig kommen.
Ja, die Bilder mit den Schokoriegeln mit einem Glas Wasser obendrauf sind ja inzwischen auch legendär geworden.
Genau, ja, also die Memes schossen ins Kraut und irgendwie wollten sie mal ein bisschen tiefer reinblicken. Und dann habe ich, in meiner Anfangszeit habe ich das noch mehr gemacht als jetzt, wo ich wirklich für so eine halbstündige Sendung dann 10 Interviews mache mit sehr unterschiedlichen Forschern. Und das war wirklich auch so eine Sendung, die jetzt rückblickend sehr spannend war. Also habe ich echt viel gelernt. Und das Thema ist wirklich teilweise ein bisschen hanebüchen, wenn man sich so die heutige PR gerade auf der NASA-Seite anschaut.
Und genau, da wollen wir uns heute so ein bisschen hinarbeiten und mal das ein bisschen von vorne aufraffeln, wie so die Geschichte der Marsforschung verlaufen ist und mit dem Fokus, wo gerade der aktuelle Hype hin ist und wo es dann auch immer wieder Ernüchterungen gab, wenn man dann bestimmte Sachen nicht gefunden hat. Fangen wir mal mit dem Mars vor dem Raumfahrtzeitalter an. Da gab es ja immer wieder diese Geschichte mit den Kanälen und mit der Idee der kleinen grünen Marsmännchen, oder waren sie damals schon grün, ich weiß es gar nicht, auf jeden Fall mit quasi der Beobachtung des Marses noch direkt von der Erde aus.
Ich würde ja fast ein bisschen früher anfangen. Mhm. Diese Frage, sind andere Planeten belebt? Die haben so die großen Denker der Aufklärung eigentlich schon positiv beantwortet. Ich vermute auch, das geht wahrscheinlich noch weiter zurück, letztlich, so dieser Glaube. Und auch in der Aufklärungszeit, es ist ja auch so die Zeit der Entdecker, die da anbrach, kann man es auch irgendwie verstehen, weil egal wo Menschen hingefahren sind, haben sie irgendwie auch wieder andere Menschen getroffen und überall war das Leben, und warum sollte das auf den Gestirnen nicht genauso sein? Also ich habe hier so ein Zitat von Kant aus der Allgemeinen Naturgeschichte und Theorie des Himmels von 1755. Ich glaube, ich lese es nicht vor, weil es ist ziemlich gestelzt. Es ist halt Kant. Aber also der letzte Teilsatz ist irgendwie ganz witzig. er sagt halt, die beiden Planeten Erde und Mars sind die mittelsten Glieder des planetischen Systems, bla bla bla. Und am Ende sagt er aber so ein bisschen, wer da lebt, moralische Beschaffenheit der Bewohner. Und am Ende sagt er aber, er will diese Betrachtung lieber denjenigen überlassen, die mehr Beruhigung bei einem unerweislichen Erkenntnisse und mehr Neigung, dessen Verantwortung zu übernehmen, bei sich finden. Also eigentlich will er ja, er glaubt zwar schon, wie seine Zeitgenossen an Leben auf dem Mars, aber eigentlich wäre jetzt ja auch nicht zu viel spekulieren, weil man es eh nicht nachweisen kann.
Ja, gewagte ja. Aussage für jemanden, der nie über Königsberg hinausgekommen ist. Aber ja, es zeigt schon, dass irgendwie sich schon immer die Leute mit beschäftigt haben. Es gab ja dann auch den Herrn Schiaparelli, einen wahrscheinlich dem Namen nach Italiener, kennen wir in unserer Countdown-Geschichte von der gescheiterten Mars-Landemission, aber es gab ja auch einen Namenspatron und der Schiaparelli, glaube ich, war der sich dann das mit den Kanälen ausgedacht hat, wenn ich das richtig in Erinnerung habe aus deinem Feature.
Also die Mars-Kanäle, also der Schiaparelli war einfach ein sehr guter Beobachter. Der hat in einer Zeit gelebt, wo man noch keine Fotos gemacht hat, also sozusagen vor dem fotografischen Astro-Zeitalter. Das heißt, die Astronomen haben derzeit halt schon immer bessere Teleskope gehabt, aber haben noch ganz klassisch, wie man das auch, wie ich es mal in der Schule im Schulteleskop gelernt habe, die haben halt gezeichnet, die haben geguckt. Neben sich einen Skizzenblock zu liegen gehabt und haben halt gezeichnet, was sie gesehen haben. Und der Schiaparelli hat, das war in den 1880er Jahren, ich muss nochmal nachgucken, welches Jahr genau, da gab es so eine Mars-Konjunktion, wo der Mars und die Erde recht günstig standen, also auch verglichen
2003,
mit
2003, ne?
Ich glaube sogar noch besser. Also 2003 war er ja sehr gut zu sehen und es war sogar noch besser. Es war wirklich ein historisch einmaliges Aufeinandertreffen der Planeten.
Das ist so ähnlich. Ich glaube, genau. 2003er war 25 Bogensekunden groß und größer geht nicht.
Ja, also okay, sie waren nah beieinander auf jeden Fall. Ziemlich tolle Bedingungen, die jetzt wirklich nur alle paar Dutzend Jahrzehnte irgendwie mal vorbeikommen, wenn nicht noch mehr. Und der hat Linien gesehen. Und Schiaparelli war Italiener, hat irgendwo in Italien gearbeitet und hat die halt auch beschrieben als Canali. Wobei dieses Wort Canali einfach nur, ich weiß nicht, wie man es italienisch ausspricht, Canali, keine Ahnung, eigentlich nur ein Wort für langgestreckte Linien oder natürliche Flussläufe könnten auch gemeint sein oder natürliche Täler. Also es ist kein Begriff, den man jetzt sozusagen dem deutschen Wort Kanal zuordnen muss zwingend. Und das hat er wahrscheinlich auch nicht gemeint. Aber dieser Begriff hat gerade bei mehreren US-Astronomen die Fantasie geweckt.
Ja, und das ging dann halt bis in die Science-Fiction, die frühe Science-Fiction hinein, dass man halt Geschichten erfunden hat, wie da Völker gelebt haben und die letzten Wasserreserven benutzt haben, um noch Felder zu bewässern und so weiter und so weiter.
Wobei die Science-Fiction kam ja später, ne? Also es waren ja wirklich auch gestandene Astronomen, also der Percival Lowell, der eigentlich Amateur war, aber am Ende auch die man schon als definitiv ernstzunehmenden Astronomen bezeichnen konnte. Der hat auch Schriften verfasst, wo er irgendwas von Bewässerungskanälen und auch sie hatten dann so Punkte, meinten sie gesehen zu haben, an denen diese Kanäle sich kreuzten und dass das wahrscheinlich irgendwelche Oasen in der Wüste sind, die dann bewässert sind. Und also man hat da sehr viel rein interpretiert in
es ist
die
halt,
Strukturen, es ist halt wirklich schwierig, die auch wirklich überwiegend ja eigentlich gar nicht existent waren. Also die auch noch eigentlich nicht mal richtig zu sehen waren oder zumindest sehr verwaschen.
Ja, das war ja auch die Zeit, wie gesagt, als Fotografie noch chemisch war. Planetenfotografie mit normalen Teleskopen und so Kameras hat ja eigentlich erst richtig angefangen mit der Webcam-Technik, also richtig mit Computertechnik, als man das draufschmeißen konnte, dass man sagt, wir nehmen jetzt ein Video auf und schmeißen die schlechtesten Bilder weg, nehmen nur die besten Bilder und dann erzeugen wir mathematisch ein Mittel aus den besten Bildern und schärfen das nochmal nach. Und seitdem kann man mit bodengestützten Teleskopen einigermaßen ordentliche Bilder machen. Dazu kommen natürlich auch noch so Dinge wie adaptive Optik und so weiter. Aber damals war das halt echt schwierig. Also da konnte man wirklich bloß mit dem Auge drauf starren und darauf warten, dass mal ganz kurz perfekte Bedingungen sind und diesen Eindruck irgendwie festhalten.
Wobei ich ja nicht, also ich, dieses Thema Maßkanäle ist ja sehr diffizil, weil es ja auch langgestreckte Strukturen gibt auf dem Mars. Hm. Es gibt das Valles Marineris, dieser 4000 Kilometer lange Canyon. Und ein paar kleinere Seitenkanäle, Kanäle sage ich schon, also Täler, Rift Valleys, wie man es auch immer bezeichnen mag. Es kann durchaus sein, dass Schiaparelli sowas gesehen hat, aber natürlich nicht, sie existierten nicht in der Vielzahl. Es gibt so einen optischen Effekt irgendwie, dass man, wenn man eine einzelne Linie sieht, dass man dann schnell, wenn es eher verwaschen ist, eine Doppellinie sieht. Also es ist so eine Art optische Täuschung, die hat wahrscheinlich auch eine Rolle gespielt bei vielen.
Also es war jetzt nicht nur ein Übersetzungsfehler, dass halt Italiener zu auch natürlichen Flussläufen Canali gesagt haben, sondern es gab dann, weiß ich, wann war das, irgendwie 18. bis 19. Jahrhundert auch schon tatsächlich die Annahme, dass dort künstliche Strukturen auf dem Mars zu sehen sind.
Genau, ja. Mhm. Also es war sicher auch ein umstrittenes Thema, aber es gab so in dieser Generation, in der Zeit, schon eine größere Zahl von Astronomen, die das verfolgt haben. Es gab aber auch sicher die, die das für Publicity-Zwecke verwendet haben, ja, was eigentlich auch eine interessante Parallele zu heute ist, wo ja man immer auch, wo das Leben, mögliche Leben auf dem Mars immer mitschwingt, obwohl man es nicht, noch immer nicht nachgewiesen hat. Und die gab es halt auch. Und das ist, glaube ich, auch der Anknüpfungspunkt zur Science-Fiction und dieser Mars-Hysterie, die irgendwann gipfelte in dem. Also ich meine, da gipfelte sie noch nicht, da fing sie eigentlich an mit H.G. Wells, ne, Krieg der Welten, endete aber oder gipfelte dann in Orson Welles Hörspiel, was ja eigentlich nur eine Vertonung ist, ne, oder eine Hörspieladaption von Krieg der Welten,
glaube ich. Ich finde es aber ganz sehr verwirrend, dass H.G. Wells die Geschichte geschrieben hat und dann jemand mit dem gleichen Nachnamen, der aber komplett anderer Mensch ist und auch nicht verwandt oder verschwägert, das Hörspiel dazu gemacht hat. Das ist, ja, da muss man auch mal ein bisschen drüber nachdenken.
Das stimmt, ja.
Ja, war eine Adaption. Das war adaptiert auf Amerika, weil Krieg der Welten spielt ja eigentlich in England.
Das stimmt.
Und eigentlich ist es auch einfach bloß eine Adaption von anderen Geschichten, die Kriegsgeschichten sind, dass die Deutschen England invadieren. Die waren damals sehr beliebt.
Mhm, mhm. Also, dass man.
Ja, das war so ein literarisches Genre von Kriegsliteratur, die sich in sehr großen Teilen tatsächlich darauf konzentrierte, dass die Deutschen nach England kommen.
Mhm. Und davor waren es dann die Franzosen. Das ist ja.
Möglich, aber das war halt so ein. Das war wirklich so zu der Zeit gerade so ein großes Ding. Ich meine, das war ja auch alles Krieg damals. Das war ja kurz vor dem Ersten Weltkrieg. Da machten sich ja alle bereit darauf.
Dafür, also, ist Krieg der Welten. Quasi dann im quasi in der Erahnung, dass es quasi hier tatsächlich dann einen Krieg der Welten, also im Grunde ein halt Krieg der Welt gibt und dann Weltkrieg daraus gemündet ist. Ist ja schon spannend, dass dann quasi die Geschichte Krieg der Welten erscheint und kurz danach die eine Welt, die wir kennen, tatsächlich in Krieg verfällt. Also da ist wahrscheinlich so ein kultureller Zeitgeist auch mitgeschwungen.
Ja, natürlich.
War das
vor allem in beiden Beispielen, ne? Ich meine, H.G. Wells war vor dem ersten und Orson Welles dann knapp vor dem zweiten eigentlich. Mm-hmm. Ja.
War das eigentlich, also kann man eigentlich sagen, es gab schon immer so die, also so durchgehend, seit man halt andere Planeten beobachtet hat oder von deren Existenz wusste, war durchgehend so die Idee, also dass es durchaus wahrscheinlich sein könnte, dass der Mars auf irgendeine Weise belebt ist. Also dass man quasi eher so, dass der Mars eher eine rote Wüste ist, dass das eher so eine ganz moderne Vorstellung ist. Oder gab es damals auch schon Vertreter, die gesagt haben, naja, die anderen Planeten, das sind einfach große Felsklumpen?
Mindestens die Idee, dass man, dass es auf dem Mond beispielsweise Leute geben könnte, die gab es natürlich. Deswegen gibt es ja auch die ersten Science-Fiction-Filme. Die Reise zum Mond war ja auch sowas. Da ging es ja genau darum.
Ja, aber da war ja der Mond im Grunde nur große Sandwüste. Da war ja niemand.
Ja, aber ich meine, die haben ja die Apollo 11-Astronauten 2 Wochen in Quarantäne gesteckt, weil sie Angst haben, sie könnten tödliche Mondbakterien mitgebracht haben. Mhm. Und lustiges Detail, in Krieg der Welten bringen ja am Ende, ist jetzt ein kleiner Spoiler, ne, aber es ist ja sehr alter Science Fiction, bringen ja am Ende die irdischen Bakterien auch die Mars-Angreifer.
Waren es nicht Viren? War es nicht irgendwie der Grippevirus oder so?
Ja, möglich.
Aber halt es waren alle möglichen
Krankheiten. Auch ein neuartiger Coronavirus, man weiß es nicht.
Ja, das war ja auch bei, ach verdammt, wie hieß der 94er Schinken?
Meinst du Independence Day?
Independence,
ja, meine ich doch, ja. Verdammt, ich kam nicht drauf.
Aber die kam ja nicht vom Mars, soweit ich mich da richtig erinnere.
Ja, aber es endet genauso. Es endet halt diese Allegorie am Ende, dass man mit einem Virus die besiegt. Das
aber es ist ein Computervirus.
Aber da ging es halt auch, das fing halt mit, die Idee war halt erstmal, dass derjenige einen Schnupfen hatte. Dann auf die Idee kommt, oh, ein Virus, ha.
Ich weiß noch, hier Jeff Goldblum und die Cola-Dose. Das waren genau. Noch Zeiten.
Okay, also kulturell ist das alles sehr tief
verwurzelt. Ja, das ist ja, also wie Karl, wie du schon sagtest, wenn man sich überlegt, also zu der Zeit, wo das dann anfing, war wahrscheinlich der Atlantische Ozean ähnlich schwer zu überqueren wie eine Reise zum Mars, jedenfalls in der Vorstellung. Und dann hat man den Atlantischen Ozean überquert und hat festgestellt, da sind ja ganz viele Menschen. Und dann war es wahrscheinlich, lag es nahe, dass wenn man quasi dann den The Final Frontier überquert, dass dann auf einmal dort auch ganz viele Menschen sitzen. Weil, warum nicht? Also es ist, war ja von der Erfahrung her in den meisten Fällen so, dass irgendwo Menschen auftauchen.
Ja. Genau, also ich glaube, man in den 60er Jahren hatte man auch schon ein bisschen Spektroskopie gemacht, aber so richtig gut war und zuverlässig war das alles noch nicht. Insofern war auch, ich glaube, bis ins Raumfahrtzeitalter gab es schon immer noch Leute. Es gibt, glaube ich, auch aus den frühen 60ern Paper noch, wo gemutmaßt wird über Vegetation auf dem Mars. Also es ist, ja. Es ist immer noch drin irgendwie.
Also in meinem Kinderlexikon, meines Lexikon für Kinder von Anton bis Zylinder, da war bei Mars, da stand da noch, dass die dunklen Flecken wahrscheinlich mit Gras bewachsen sind.
Weißt du noch, welches Jahr diese Ausgabe war? Also aus welchem Jahr?
60er Jahre, ich glaube 67 kann durchaus hinkommen. Bin mir nicht sicher.
Und wann war denn?
Kann noch 61 gewesen sein, fahr mir nicht.
Ja, und dann haben ja die Menschen angefangen, viele kleine Maschinen zum Mars zu schicken, die Fotos machen können.
Genau.
Wann hat das denn angefangen? Wann hatte man die ersten richtigen Aufnahmen direkt quasi aus dem Mars-Orbit oder von der Mars-Oberfläche sogar?
Verdammt, ich habe das Jahr nicht aufgeschrieben. Doch, ich habe es aufgeschrieben. 1965 war der erste erfolgreiche Vorbeiflug am Mars. Also kurz vor Apollo und so. Und dann 69 nochmal. Das waren die Mariner-Sonden von den Amerikanern. Und die Russen, also es gab eine ganze Reihe von Versuchen schon in den Anfang der 60er Jahre. Aber viele davon sind gescheitert. Und bis heute hält sich ja dieser Mythos, dass zum Mars fliegen ganz furchtbar schwierig ist. Und auf die eine oder andere Weise kann man sich das natürlich schon irgendwie so zusammenrechnen, weil es gab bis jetzt 44 Missionen, also 44 Mal ist eine Rakete irgendwie losgeflogen, um auf den Mars, um irgendwie Richtung Mars zu kommen. Und nur 22 Mal ist das auch gelungen. Aber 11 Mal davon, also 22 Mal hat es geklappt, 22 Mal nicht, aber 11 Mal davon lag es einfach nur daran, dass die Rakete kaputt nicht gestartet ist. Also sind nicht von der Erde weggekommen. Und ich glaube, das kann man jetzt auch nicht dem Mars anrechnen.
Man sieht das auch in der Statistik der Starts pro Dekade zum Mars. Gibt es in der Wikipedia. Und in den 60ern sind tatsächlich bis heute am meisten gestartet. Das waren 13 in einer Dekade. In den 2000ern und den 90ern war es jeweils 8. Also da ging es auch noch ziemlich hoch. Aber ich finde, an dieser 13 sieht man schon, ja, dass viel probiert worden erstmal.
Ja. Außerdem gab es auch noch 4 Missionen. Das waren die sowjetischen Mars-Missionen Mars 4, 5, 6 und 7, bei denen man schon beim Start wusste, wir haben hier ein Problem, weil die Transistoren, die da drin verbaut wurden, hatte man gerade erst festgestellt, haben eine Lebensdauer von vielleicht so 1,5 bis 2 Jahren und die waren schon eine Weile drin und bis zum Mars ist es auch noch eine Weile. Und man hatte keine großen Chancen sich mehr ausgerechnet, dass die tatsächlich funktionieren würden und allzu gut funktioniert haben sie dann auch nicht. Also auch das kann man jetzt dem Mars nicht anrechnen, dass die elektronischen Bauteile, die man da verbauen musste oder verbaut hatte, von Anfang an als kaputt bekannt waren. Und ja, dann bleiben halt noch 7 Missionen übrig, die auf andere Wege irgendwie nicht funktioniert haben.
Was
4 davon haben auf dem Weg einfach die Kommunikation verloren.
Mhm.
Das waren Mars 1, Zond 2, Phobos 1 und Mars Observer. Da gibt es dann sicherlich auch noch Details, warum das nun im Einzelnen war. 2-mal Softwarefehler, bekanntermaßen. Das waren Mars Polar Lander und Mars Climate Orbiter.
Die waren ja viel später, ja.
Wie wir uns erinnern, genau. Und einmal, weil die japanische Marssonde Nozomi, die einen ziemlich schwierigen Weg zum Mars hatte, weil die mit einer sehr kleinen Rakete gestartet wurde, die nur mit Ach und Krach überhaupt in der Lage war, irgendwas zum Mars zu bringen, und die brauchten mehrere Flyby-Manöver, und eins von diesen Flyby-Manövern hat nicht ganz geklappt, weil da irgendwie, es gab irgendein Ventilproblem, und dann hat die Raumsonde zu viel Treibstoff verbraucht gehabt, dass sie dann die letzten Manöver nicht mehr hätte fliegen können und nie beim Mars angekommen ist. Was etwas schade war.
Also wir haben jetzt eine verschiedene US-Mission, verschiedene russische Missionen. Du hattest schon eine japanische Mission genannt. Welche anderen Nationen haben das denn noch versucht? Also wir haben die Europäer wahrscheinlich dann noch mit der ESA.
Die Europäer?
Mhm.
Ja. Die, wenn man jetzt nach Primärmissionen fragt, immer erfolgreich waren.
Ja.
Oder fast.
90%.
Ja, ja, wie auch immer. Ich habe diese Statistik mit den 44 Missionen ist komplett nach Primärmissionen. Also ich habe einfach den Erfolg so definiert, eine Mission, die zum Mars fliegt und eine kleine Nebennutzlast hatte und die irgendwie gescheitert ist, dann halt trotzdem erfolgreich war. Phobos 2 ist etwas grenzwertig, weil Phobos 2 sollte halt zum Phobos fliegen und auf dem Phobos dann auch landen und einen Lander absetzen. Aber da ging kurz vor diesem Absetzen des Landers die Kommunikation verloren. Und das ist etwas schwierig. Das ist etwas schwierig, da zu sagen, war das jetzt die Primärmission oder nicht.
Ich meine, die Russen sind ja auch als Erste auf dem Mars erfolgreich gelandet, ne? Das waren wahrscheinlich auch diese Transistorprobleme. Die waren ja eigentlich vor den Amerikanern sauber, ja, unten.
Ja. Ja, das war Mars 3. Die hatten auf Mars 3 tatsächlich auch die gleichen Transistoren verbaut, aber da wussten sie beim Start noch nicht, dass die Transistoren ein Problem haben. Und die Transistoren waren auch etwas neuer insgesamt, sodass diese Raumsonden etwas länger gehalten haben. Also Mars 2 und 3 waren relativ erfolgreich, hatten nur das große Pech gehabt, dass sie zum Mars geflogen sind und auf dem Mars war gerade Staubsturm. Und globaler Staubsturm, einer von den richtig großen. Und dann hatten sie halt einen Orbiter gehabt und haben keine ordentlichen Bilder vom Mars bekommen, weil alles mit Staub besteckt war. Und ja, da wurde es dann schon ein Problem, dass da diese Transistoren verbaut waren, die dann relativ bald den Geist aufgegeben haben, weil bis der Staubsturm sich gelegt hatte, sind die Orbiter ausgefallen und damit hatte dann Mariner 7, der erste amerikanische Orbiter, nun endgültig sozusagen gewonnen, weil das war dann der erste Orbiter, der den Mars komplett kartografiert hat.
Mhm. Meinst du
jetzt Mariner 9 war? Mariner 9 war das.
Okay, ja, weil du vorhin Mariner 7 gesagt hast, deswegen war ich kurz verwirrt.
Ja, es gab drei erfolgreiche Vorbeiflüge, das waren Mariner 4, 6 und 7.
Kannst du kurz sagen, und was mit 5 9. passiert ist?
Oh, da müsste ich gucken in der Liste.
Meinst du, die sind irgendwie zur Venus geflogen, also dass diese Mariner-Missionen gar nicht alle zum Mars gehen sollten?
Ich glaube, es gab ich muss kurz schauen, ob Mariner 6, ja, Mariner 5 muss dieses Venus-Ding gewesen sein, ja.
Genau.
Mhm. Mariner 4 und 6 und 7 waren erfolgreich, ja.
Mhm.
Es gab eine ganze Menge russische Missionen, werden grundsätzlich, wenn der Start nicht gelungen ist, waren das dann immer irgendwelche Kosmos-Missionen oder sowas wie 2MV-4 Nummer 1.
Also sie wurden gar nicht benannt, wenn sie nicht erfolgreich waren.
Genau, das das zieht sich aber durch. Also das war bei russischen Missionen immer so, die Namen wurden erst bekannt gegeben, nachdem der Start da war. Mhm. Bis man davon abgewichen ist, nach der Wende mehr oder weniger.
Okay, also erst seit 90er Jahren machen die Russen jetzt das im Grunde wie alle anderen.
Ja, weshalb dann nicht irgendwie Kosmos irgendwas gescheitert ist, sondern sowas wie Phobos Grund.
Mhm, mhm. Hattet ihr schon über die Inder geredet? Hatten die nicht auch eine Mars-Mission?
Nein. Indien hatte ich noch nicht gesagt. Indien hat eine kleine Mission gestartet mit einer auch sehr kleinen Rakete, mit einem umgebauten Kommunikationssatelliten und ein paar Instrumenten, von denen nicht allzu viele allzu gut funktionieren. Die hatten dort ein spektrometerartiges Instrument zur Methandetektion mit da drauf gehabt.
Was, die haben auch Methan detektiert, okay.
Ja, aber sie hatten dann gesagt, da ist ein Konstruktionsfehler drin und funktionierte einfach nicht mehr. Also funktionierte nicht dafür, konnte Methan nicht zuverlässig nachweisen wegen diesem Konstruktionsfehler. Und jetzt fliegt das Ding im Wesentlichen rum und hat eine nette Kamera und macht öfters mal Bilder. Das ist so. Also das ist leider eine, was das angeht, mehr oder weniger eine Demonstrationsmission gewesen, dass man zeigt, hey, wir können das. Mhm. Aber hat auch nicht allzu viel Geld gekostet. Also irgendwie mit allem drum und dran irgendwie so 85 Millionen US-Dollar. Also mit Durchführung, mit Rakete, mit allem. Mhm. Dadurch, dass es halt ein umgebauter Satellit war, ging das ganz gut. War natürlich von der Leistung her sehr grenzwertig. Wie gesagt, eigentlich war das ein ganz normaler geostationärer Satellit, bisschen leichter gemacht und mit einer Rakete gestartet, die eigentlich das Ding auch nur hätte in den geostationären Orbit hätte bringen sollen. Und ja, da waren die Leistungsreserven nicht allzu groß, dass man jetzt irgendwie viele ausgefeilte Manöver hätte fliegen können, um in einen guten Orbit reinzukommen. Also das Ding ist einfach nur so knapp mal eben in Mars-Orbit. Aber das soll die Leistung nicht schmälern. Das war schon eine richtig große Leistung, mit einfachen Mitteln zu demonstrieren, dass man zum Mars fliegen kann.
Mhm. Gut. Aber die läuft doch noch, ne?
Die läuft noch. Nicht. Also Mars-Orbiter-Mission, genau. Mangalyaan, die läuft nach wie vor.
5 Jahre, 8 Monate. Ja. Mhm.
Alles klar, jetzt haben wir ja schon ein bisschen über die verschiedenen Missionen geredet und sind auch schon ziemlich weit in die Jetztzeit fortgeschritten, aber im Grunde war ja das Bild, was sie geliefert haben, sehr eindeutig. Man hat weder Leute gesehen, noch die blühenden Wiesen, die uns versprochen wurden.
Die
blühenden Landschaften, die uns versprochen wurden auf dem Mars. Und es sah doch jetzt eher nach Staubwüste aus, aber das hat jetzt nicht dazu geführt, dass man den Mars für tot erklärt hat, sondern man hat
doch
immer...
Doch, tatsächlich. Also wenn man sich diese ersten Bilder von Mariner 4 anguckt, ne, also auch gibt's ja in der Wikipedia, es sind ja nicht viele Pixels irgendwie auf diesen Bildern, es sind ja wirklich Briefmarken, wenn ich noch das kleiner, erste, auf dem Retina-Bildschirm kaum zu sehen. Das erste Bild vom Mars überhaupt, da fragt man sich, was sieht man da überhaupt, ne? Aber tatsächlich haben diese Bilder gereicht. Also es sind ja so ein paar. Das erste ist ja wirklich nur verwaschene weiße und schwarze Flecken so ineinander mit ein bisschen Grau. Aber es gibt ein paar, da sieht man auf jeden Fall, okay, da sind recht viele Krater. Mhm. Und recht viele Krater sprechen eher für Kategorie Mond als Kategorie Erde, weil auf der Erde gibt es irgendwie ein paar Handvoll Krater, aber die sind ja hier mit unserer Erosion und Wasser und allem, was wir hier so haben, ziemlich in ein paar Millionen Jahren verschwunden. Und auf dem Mars gibt es viele und das haben sie damals schon gesehen. Und da Mariner 4 auch nur vorbeigeflogen ist, haben sie jetzt ja auch keine globale Abdeckung gemacht und auch mit den späteren Mariners glaube ich ja nicht. Die sind ja alle vorbeigeflogen. Das heißt, das war schon so eine Ernüchterungszeit. Also man hat gesehen, es gibt Krater, vielleicht haben sie irgendwann schon mal einzelne Täler gesehen, aber das war alles erstmal...
Die hatten Pech.
Die hatten Pech gehabt. Wir haben vielleicht auch in den falschen Stellen geschaut.
Die waren tatsächlich, das ist genau das, was passiert ist. Die hatten einfach nur Pech gehabt, dass sie gerade über das Wallis Marineris, das nach den Mariner-Sonden benannt ist, einfach nicht drüber geflogen sind. Das wurde dann von Mariner 9 entdeckt.
Genau. Aber trotzdem stimmt es ja definitiv, es gibt erstaunlich viele Krater auf dem Mars. Ja. Also wenn man jetzt davon ausgeht, das ist eine erdähnliche Welt, das sind zu viele Krater. Und dann haben sie auch, ich weiß leider gar nicht aus dem Kopf woran, aber sie haben auch die Dichte der Atmosphäre das erste Mal etwas genauer bestimmt und haben schon gesehen, dass das definitiv weit unter der Dichte der Erdatmosphäre liegt, was auch schon eigentlich ausschließt, dass da Wasser fließen kann, weil der Druck einfach zu gering ist und einfach flüssiges Wasser gar nicht stabil sein kann. Mhm. Also das war wirklich, das war der totale Reinfall ist das falsche Wort, ne?
Ernüchterung.
Also Ernüchterung. Ernüchterung war erstmal da. Und das ist so dieses Auf und Ab, das sich fortsetzt. Ich habe auch für mein Feature damals mit Michael Carr mich unterhalten. Und der war auch schon bei der Mariner-Mission als Geologe beteiligt.
Können wir kurz vorher mal ganz kurz noch sagen, wie der Mars jetzt so aussieht, von dem, was wir jetzt wissen hier? So ganz grob.
Also mal so rot.
Halb so groß wie die Erde im Durchmesser. Ne? Ungefähr halb so groß wie die Erde. Ein Zehntel von der Masse wie die Erde. Anderthalb mal so weit weg von der Sonne wie die Erde. Kriegt nur etwas weniger als die halbe Sonneneinstrahlung. Der Tag auf dem Mars ist erstaunlicherweise fast genauso wie auf der Erde. Es sind 24 Stunden und eine Dreiviertelstunde, ich glaube 37 Minuten. 24 Stunden und 37 Minuten oder sowas. Und erstaunlicherweise ist auch die Achsneigung relativ gleich, auch sowas wie 23 Grad oder so. Also es ist wirklich verblüffend ähnlich. Was unterschiedlich ist, ist die Exzentrizität der Umlaufbahn. Das heißt, der Mars kommt ab und zu mal der Sonne deutlich näher als zu anderen Zeiten. Und das ist derzeit immer der Fall, wenn im Norden gerade Winter ist, dann ist der Mars besonders nah an der Sonne und bekommt etwas mehr Sonnenlicht ab. Und dadurch ist im Norden die Jahreszeiten, der Temperaturwechsel ist etwas milder insgesamt, also die Sommer sind etwas weniger warm, dafür sind die Winter etwas weniger kalt, während es auf der Südhalbkugel alles umgekehrt ist und alles etwas extremer wird, also im Sommer wird es dann entsprechend etwas wärmer, dafür wird es im Winter etwas kälter. Und ja, er hat zwei kleine Monde, Phobos und Deimos, die alle bloß so ein paar Kilometer groß sind, ganz im Gegensatz zu unserem Mond, der einer der größten Monde im Sonnensystem ist. Also wir brauchen uns hier hinter Jupiter- und Saturnmonden überhaupt nicht zu verstecken. Also wir haben schon einen richtig großen Brocken bei uns. Ja, die Dichte vom Mars ist deutlich kleiner als bei der Erde. Die Erde hat fast 6 Gramm pro Kubikmeter im Durchschnitt und bei Mars sind es, glaube ich, sowas wie 3, 4.
Genau, das ist der Kern, der metallische Kern, das Geheimnis, ne?
Ja. Und das sagt uns auch, dass der Mars viel schneller ausgekühlt sein muss als die Erde. Einfach weil hat weniger Masse, hat größere Oberfläche im Vergleich zur Masse. Dadurch kühlt so ein Körper schon mal schneller aus. Und die geringere Dichte deutet natürlich auch darauf hin, da muss weniger Uran und Thorium und sowas drin sein. Weil in der Erde stammen 80% der Wärmeenergie von radioaktivem Zerfall und wenn weniger davon drin ist, dann fehlt entsprechend auch die Wärmequelle dafür und entsprechend muss der Mars, der definitiv irgendwann mal einen flüssigen Kern hatte, dann auch schneller ausgekühlt sein. Und dann fehlt ihm ein Magnetfeld und entsprechend fehlt dann auch viel Atmosphäre. Aber dazu kommen wir später.
Genau. Also Atmosphäre kann ich auch kurz sagen, ne? 610 Pascal an der Oberfläche im Durchschnitt. Das entspricht der Luftdichte in 35 Kilometern Höhe auf der Erde.
Also wobei witzigerweise durch die niedrigere Gravitation auf dem Mars gibt es irgendwann so einen Punkt in einer bestimmten Höhe, wo der Luftdruck auf der Erde und auf dem Mars gleich ist. Ich glaube irgendwo so bei 70, 80 Kilometer oder so.
Aber atmen und wollen wir da trotzdem nicht.
Nee, atmen will man da trotzdem nicht. Und weiter oben ist dann die Marsatmosphäre sogar dichter als die Erdatmosphäre in gleicher Höhe. Ganz erstaunlicherweise.
Ansonsten, sie besteht zu 95% aus CO2, 2,6% Stickstoff, knapp 2% Argon, Sauerstoff 0,2, also fast keiner mehr, und dann noch ein bisschen CO, Kohlenmonoxid, und ein ganz bisschen Wasserdampf.
Wie viel Prozent haben wir auf der Erde an Sauerstoff?
Sauerstoff 24 oder so?
20, 21, knapp 21.
Okay, sorry, ja.
Also das Hundertfache quasi im Vergleich zum Mars.
Nee, du musst ja noch, berechnen, dass die Atmosphäre viel dünner ist.
Ach so, ja, da fehlt ja noch viel mehr. Okay, also die Verteilung ist geringer und dann ist auch noch weniger da.
Ja, ganz im Gegensatz zum CO2. Der Mars hat deutlich mehr CO2 als die Erde in der Atmosphäre.
Weißt du, warum das irgendwie so ist?
30 Mal so viel. Also, weil es einfach viel ist, und CO2 wird ja bei uns sehr schnell abgebaut.
Mhm. Alles in allem. Durch die Pflanzen.
Ja.
Ansonsten die Dichte der Atmosphäre, das ist was, was man untersucht. Also warum der Mars, er hatte wahrscheinlich früher deutlich mehr. Also wir greifen jetzt auch ich greife auch auf unser heutiges Wissen zurück. Ne? Also das ist was die MAVEN-Mission der NASA erforscht, hier auch noch aktiv ist. Und er hat einfach recht viel verloren, was damit zusammenhängt, dass der Mars vor allem, also neben seiner geringeren Schwerkraft, vor allem kein Magnetfeld hat, kein globales Magnetfeld hat, was den Sonnenwind fernhält.
Ja, was auch noch auffällt, dass eins der häufigeren Gase ist Argon, übrigens auch auf der Erde, dritthäufigstes Gas auf der Erde ist Argon, wird immer wieder vergessen. Das hat tatsächlich was mit Radioaktivität zu tun, weil das Argon entsteht durch den Zerfall von Kalium. Es gibt ein radioaktives Kaliumisotop, Kalium-40, weswegen ja auch Bananen, die ziemlich viel Kalium enthalten, radioaktiv sind und gerne mal so als Standardeinheit sowas ähnliches wie ein Saarland für Radioaktivität.
Das Saarland für Radioaktivität.
Genau, und alle Planeten, alle Körper, die irgendwie eine Atmosphäre haben, haben ein bisschen Argon drin, einfach weil das Kalium zerfällt, und zwar zu Argon, und das Argon ist dann entsprechend in der Atmosphäre drin. Im Gegensatz zu Helium, das zwar auch überall entsteht durch Alpha-Strahlung, aber das verdünnisiert sich doch sehr leicht.
Mhm. Jetzt haben wir den Hörern schon einen O-Ton von Michael Carr versprochen. Karl, kannst du da noch kurz drauf eingehen, was wer Michael Carr ist und warum er so interessant für die Marsforschung ist?
Also, wie gesagt, er war auch als Geologe schon bei Mariner dabei, hat sozusagen auch diesen Reinfall mit, oder diese Ernüchterungswelle miterlebt schon damals. Und der ist jetzt emeritiert schon länger, aber ist immer noch beim US Geological Survey akkreditiert, wo er auch lange gearbeitet hat. Was interessant ist, ne? Also ein Marsgeologe in den USA kann auch beim Nationalen Geologischen Dienst arbeiten. Und genau, da hätte ich einen O-Ton, der ist von 2015.
Some of the major controversies that developed during this 20-year period, one in particular, and that is, we had seen all these river valleys. How did the river valleys form? Well, it was suggested that formerly on Mars there were oceans, and that part of the rationale for the oceans was that you had to have evaporation in order to have precipitation, and and also there were a number of linear features around the lower the sort of basins on Mars that could be shorelines. And there's a lot of work mapping these shorelines, and a lot of controversy because people challenge that you could have had oceans on Mars. You're so far away from the sun and so cold. How could you possibly have oceans? So that was it still is a major controversy.
Also das kurz nochmal zusammenzufassen auf Deutsch. Es quasi die große Kontroverse ist jetzt, wie sind diese geologischen Features oder geologischen Formen entstanden? Und eine Theorie ist einfach, dass es Meere auf dem, also Wassermeere auf dem Mars gegeben haben muss zu irgendeiner Zeit.
Also wir sind jetzt sozusagen wieder einen Schritt weiter, ne? Also nach dieser Ernüchterungswelle, die haben wir jetzt sozusagen hinter uns. Und die neuen Missionen kommen in den 80ern, ja vor allem die Viking-Mission. Das waren ja zwei Länder und zwei Orbiter. Ende 70er sogar, richtig, du hast recht. Und die Orbiter sind vor allem da jetzt interessant, weil die haben das erste Mal den Mars so richtig kartiert. Also haben wirklich Karten und also recht gute Kameras, die auch bis in die 2000er noch ziemlich weit verbreitet waren. Einfach weil es ja da auch so eine Pause der Mars-Mission gegeben hat, so in den 90er Jahren. Da ist nicht so viel Neues nachgekommen. Und in diesen Karten hat man eigentlich schon gesehen, es gibt global recht viele, es gibt nicht nur das große Valles Marineris, sondern es gibt tatsächlich viele Flusstäler. Der Mars hat ja auch diese, wird auch Dichotomie genannt, also so eine Zweiteilung. Der Norden ist ziemlich flach, so um die nördliche kleine Polkappe. Der Süden ist eher Hochland mit mehr Topografie, mit mehr rauf und runter. Und dazwischen liegen sozusagen diese viele, viele Wasserläufe, oder Wasserläufe, falsches Wort, Täler, die so aussehen, als seien sie ja mal durch Wasser ausgewaschen worden. Das ist die Interpretation. Und Karl spricht da auch von Shorelines. Also sie haben da wirklich sich die Topografie angeguckt, gesagt, okay, da diese nördliche Ebene, da kann man ja richtig Linien ablesen, wo vielleicht mal der Meeresspiegel stand. Und wahrscheinlich gab es da im Norden mal so einen umfassenden Ozean.
Ja.
Und dann gab es halt diese Kontroverse, wie kann das sein? Wir haben da so einen Planeten, da kann heute kein flüssiges Wasser existieren, wie kann das früher der Fall gewesen sein?
Ja. Was man halt auch noch auf dem Mars gesehen hat, ist halt einmal Valles Marineris und diverse andere große Canyons, wobei Valles Marineris sind halt 4000 Kilometer groß, das Ding ist so groß wie die USA. Also das Ding ist riesig. Das hat mit Grand Canyon, also der Grand Canyon kann da total einpacken. Apropos total einpacken, der größte Vulkan ist natürlich auch groß. Olympus Mons. Man hat noch andere vulkanische Regionen. Elysium und der Tarsis Bulge, also die drei Tarsis-Vulkane. Und sicherlich noch ein paar andere, die mir jetzt nicht direkt einfallen. Und man hat noch ein paar große Einschlagsbecken. Eins ist Aigre und das andere ist das Hellas Basin, was halt auch noch im Süden in sehr Tiefe, also mehr oder weniger der tiefste Punkt auf dem Mars ist. Also da muss irgendwann mal ein sehr großes Ding reingehauen haben, was man bis heute noch sieht.
Also man kann allgemein sagen, dass auf dem Mars alles ein bisschen größer ist. Also die Canyons sind größer, die Täler sind größer, die Berge sind größer.
Nur der Mars ist kleiner.
Nur der Mars, genau. Also das wäre meine Frage gewesen. Warum sind die geologischen Ausformungen so viel größer im Schnitt als auf der Erde, wenn wir doch einen kleineren und leichteren oder weniger dichteren Planeten haben? Also hängt das irgendwie zusammen oder ist das einfach einfach Zufall?
Das ist genauso wie bei der Atmosphäre. Die Gravitation ist einfach niedriger und dadurch ist es einfach leichter, eine große Struktur aufzubauen. Auf der Erde, wenn du sowas wie Mount Everest hast, der halt seine 10 Kilometer hoch ist, knapp 9 Kilometer hoch ist, der fängt dann schon richtig an einzusinken. Also der übt so viel Druck auf den Erdmantel darunter, dass er schon, dass er Material nach unten und auch zur Seite drückt und damit einfach wieder einsinkt. Und auf dem Mars hast du natürlich das gleiche Material mit den gleichen Materialeigenschaften, aber du hast, also so ungefähr zumindest das gleiche Material, aber du hast halt gleichzeitig viel weniger Gravitation. Du hast 0,38 G, also so 40% der Gravitation, ein bisschen mehr als doppelt so viel wie auf dem Mond. Und dann kannst du auch viel größere Berge bauen, bevor der Berg anfängt einzusinken. Und das Gleiche gilt dann auch für Lavaröhren oder sowas.
Es gibt natürlich noch einen weiteren Faktor, ne? Weil du ja auf der Erde auch Plattentektonik hast, die gerade so im ozeanischen Bereich zum Beispiel verhindert, dass Vulkane zu groß werden. Also wenn du dir Hawaii anguckst, da hast du ja die Vulkankette einfach. Das vulkanische Material kommt aus dem Erdmantel, das ist ja so ein Erdmantel-Hotspot, und die ozeanische Platte bewegt sich oben drüber und deswegen entsteht halt alle paar Millionen Jahre ein neuer Vulkan, die dann auch irgendwann wieder verschwinden. Und würden sich die Platten nicht bewegen, würde natürlich auch würde ein einzelner riesengroßer Hawaii-Vulkan entstehen.
Das habe ich, da erinnere ich mich, das habe ich auch im Geografieunterricht mal gelernt. Aber wenn wir von Vulkanen auf dem Mars sprechen, das sind aber keine aktiven Vulkane mehr, oder? Oder gibt es da Vulkanausbrüche auf dem Mars aktuell?
Nicht das.
Also man hat noch keinen gefunden. Es gab vor ein, zwei Jahren gab es so eine schöne Wolke an einem der drei Tarsis-Vulkane, die auch ziemlich auf Twitter rumgegangen ist, ziemlich schnell, weil die diese schon mittlerweile ziemlich alte Mars-Express-Sonde, die ESA-Sonde, die haben ja ihre eine der Kameras, die Weitwinkelkamera, die eigentlich recht verschwommene Bilder vom gesamten Mars macht, die stellen sie ja so als Webcam rein. Da gibt es immer einmal am Tag oder so ein Live-Bild.
Ich glaube, die Kamera ist eigentlich dafür gedacht gewesen, um Beagle 2, die Landung von Beagle 2 irgendwie, die Abtrennung von Beagle 2 zu beobachten. Genau.
Ne? Das ist eigentlich gar keine wissenschaftliche Kamera. Ja. Die wird aber mittlerweile wissenschaftlich genutzt tatsächlich. Und da haben Leute halt gesehen, da gibt es plötzlich so eine langgestreckte Wolke, die an einem Vulkan zu beginnen scheint, und die ist wahnsinnig lang, also die ist hunderte Kilometer lang. Und ich hab mich letztes Jahr mit einem Forscher, spanischen Forscher unterhalten, der einer der ersten war, der das entdeckt hat, und an seinem Institut arbeiten sie auch mit dieser Kamera und diesen Bildern, die da kommen. Und er hat mir recht schlüssig erklärt, warum das kein Vulkanausbruch gewesen sein kann. Also es gibt so ein paar ganz klare Hinweise. Einer davon ist, dass er dann historische Aufnahmen sich angeguckt hat von früheren Sonden und auch von Mars Express. Und es gibt tatsächlich immer in der gleichen Jahreszeit, alle paar Marsjahre gibt es diese Wolke. Und das spricht schon sehr stark für ein meteorologisches Phänomen. Also es wäre schön gewesen, aber es scheint wirklich an einem dieser drei Tarsis-Vulkane gibt es irgendwo Wassereis wahrscheinlich und dann einfach die richtigen klimatischen Bedingungen, dass es sublimiert, aufsteigt und dann in einer gewissen Höhe am Gipfel Wolken bildet. Also das
Wolken,
ist wahrscheinlich.
Wolken gibt es auf dem Mars durchaus. Genau. So Schäfchenwolken, Stratosphärenwolken. Nicht die richtig großen Dinger.
Genau. Aber zum Thema Vulkanismus, also es ist nicht auszuschließen, ja? Also der Mars ist halt schon erkalteter, aber es gibt Zonen, also man kann ja Oberflächen kartieren, man kann schon sagen, wie alt Lavaflüsse sind und so, und vielleicht gibt es so vereinzelte kleine, die wenige Millionen Jahre alt sind, also sogar geologisch sehr jung sind. Also da wird drüber spekuliert, und es gibt ja auch Zonen, da weiß man, der Untergrund ist wärmer als anderswo. Also gerade die, Frank, du hattest es vorhin erwähnt, eine der vulkanischen Provinzen. Genau, es gibt einen, ich glaube, das ist so ein Seitenabzweig vom großen Valles Marineris, Cerberus Fossae heißt es. Ich glaube, das ist da in der Ecke. Und
hier im da wo Mars Insight gelandet ist. Jetzt komme ich selber nicht drauf. Elysium.
Ja, Elysium, das ist da, ne? In der Nähe, genau. Und Mars Insight ist ja diese Geophysik-Mission, die immerhin ein funktionierendes Seismometer hat, ein sehr gut funktionierendes Seismometer. Und eines der schwersten Beben, was Insight gemessen hat, kommt aus dieser Region, ja, was schon dafür spricht, dass da zumindest sich irgendwas bewegt, ne? Also dass, wenn sich was bewegt, heißt das, es kühlt vielleicht was ab, oder es gibt irgendwie so Spannungsrisse. Ja, das kann das durchaus Problem mit Vulkanismus ist, zusammenhängen, aber es ist ja schwer zu sagen.
Ja, das Problem ist halt, dass man nur einen Lander hat mit einem einzigen Seismometer, und man weiß jetzt, okay, es gab da ein Beben auf irgendwo in einer Fläche, die ungefähr so groß wie Island ist, und man weiß nicht, in welcher Tiefe, man weiß nur, es ist ungefähr die Region, wo auch Cerberus Fossae ist. Und viel.
Aber das ist schon mal was. Also mit einem einfachen Seismometer könnte man es ja gar nicht, ne? Sie haben ja dieses Ultrabreitband-Ding, mit dem kann man das zumindest ein bisschen eingrenzen.
Ja, ich bin nur sehr traurig, weil ich genau weiß, dass dieses Seismometer ursprünglich aus einer französischen Entwicklung ist, als die Franzosen eine Mission geplant hatten namens Mars Netlander, die aus 4 Landefahrzeugen bestehen sollte.
Und das wäre cool gewesen. Ja.
Ja, genau. Da sollten 4 Lander landen. 3 hätten ja gereicht. 3 seismografische Stationen reichen ja, um wirklich Erdbeben ziemlich punktgenau zu lokalisieren. 4 natürlich, klar, damit man ein bisschen Sicherheit hat. Tatsächlich stammt das Seismometer aus dieser Entwicklung. Also wurde nochmal verbessert, aber daher kommt's. Und jetzt nur ein Seismometer an einer Stelle zu haben, wo man dann mit mit ein paar Rechentricks und ein paar Verbeugungen so knapp mal eben rausfinden kann, woher ein Erdbeben stammt, wenn es sehr stark war und wenn man sehr viel Glück halt hat. Das ist schon ein qualitativ sehr großer Unterschied. Und wenn ich mir anschaue, damals war geplant, dass man das Ganze für 400 Millionen Dollar macht und Mars Insight, der eine Lander, jetzt 800 Millionen kostet. Das ist schon, ja. Ich bin ja, was die Mars-Missionen angeht, ich bin immer sehr begeistert über den Mars und über die Wissenschaft vom Mars und die wissenschaftlichen Erkenntnisse, aber ich bin nie sehr begeistert von der Rechnung, die man dafür bekommt.
Ja, lass uns da am Ende nochmal drüber reden und Bilanz ziehen.
Genau, ja.
Mhm. Nicht genau. Also ich wollte noch ein Terrain, ein Geländetyp erwähnen, der bis heute, finde ich, total spannend ist, sind diese Chaos-Terrains. Gibt es auch einen Wikipedia-Eintrag dazu. Das ist eine Art von Geländeoberfläche, die es auf der Erde so nicht gibt. Das sind so Zonen, die teilweise aus Tafelbergen bestehen, also die alle oben das gleiche Niveau haben. Und dazwischen sind aber ganz viele recht tief eingeschnittene Täler und Canyons. Und es wirkt aber alles so total durcheinander gewürfelt. Also als wenn da sozusagen überall Täler eingebrochen sind. Teilweise liegt auch ganz viel blöckiges Material dann da drin, während noch ein paar Tafelberge rundum stehen geblieben sind. Und spannend ist, also es gibt auf dem Mars Zonen, da gibt es so viele feine Flusstäler, die sich dann vereinigen in immer größere, was man jetzt auch auf normalen Flusssystemen auf der Erde beobachtet. Ne? Also es gibt so Vorfluter, kleine Bächchen, die sich vereinen und so weiter, irgendwann in die Meere fließen. Und dann gibt es aber auch so große, sehr tief eingeschnittene Täler, die diese feine Verästelung rundum eigentlich kaum zeigen. Und die beginnen oft an den Chaos-Terrains. Mhm. Also da gibt es irgendwie einen Zusammenhang. Mhm. Ist zumindest eine Vermutung, dass es den gibt. Und da gibt es verschiedene Thesen, wie das passiert sein kann, aber es ist noch keine abschließend geklärt.
Was wären denn zum Beispiel so eine These, wie das zusammenhängt?
Also die Vermutung ist schon immer, dass es mit Wasser zusammenhängt und das die Natur dieser sehr tief eingeschnittenen Täler spricht dafür, dass es extrem katastrophale Ereignisse waren. Also dass in geologisch sehr kurzer Zeit, wenige Jahrhunderte, wenige Jahrtausende, da hunderte Meter tief das Gestein eingefräst wurde letztlich durch das, was da geflossen ist. Ich sag's mal so neutral. wahrscheinlich, vielleicht Wasser. Und diese, wenn man das ausrechnet, also ich habe jetzt hier keine Zahl, aber wenn man das ausrechnet, das haben Marsforscher getan, sind das auch Mengen von Wasser, die selbst die größten Flüsse der Erde nicht transportieren, zu keiner Zeit. Also jetzt die größten der Amazonas oder der Nil. Also das sind wirklich Ströme, die man sich nicht vorstellen kann. Und
naja, vielleicht so wie am Ende der Eiszeit. Dass man da gab es ja so diese wahnwitzig großen Fluten, wo hinter den Gletschern ein Stausee entstanden ist und dann, wo dann irgendwann der Staudamm sozusagen durchgeschmolzen und durchgebrochen ist. Und da gab es ja dann sicherlich noch sehr viel größer.
Sowas muss es gewesen sein, da hast du recht, genau. Also ich habe jetzt von den rezenten derzeitigen Flüssen gesprochen. Es gab auch Ereignisse, die die noch krasser waren, die dann mal schnell den Golfstrom abgebrochen haben, weil plötzlich so viel Süßwasser an den Nordatlantik geströmt ist aus der nordamerikanischen Ecke. Solche Ereignisse gab es und sowas kann man vielleicht vergleichen am ehesten mit damit. In diesen Chaos-Terrains vermutet man, also es könnte sein, also man weiß heute, es gibt Regionen, wo Wassereis im Untergrund existiert. Es gibt ja auch die Polkappen, die zum größeren Teil aus Wassereis bestehen, nicht nur aus CO2-Eis. Ja. Und es gibt sozusagen so eine Art Untergrundeisschicht. Je weiter nördlich oder südlich man kommt, umso mehr es ist. In der Äquatorregion ist es, soweit man weiß, fast nichts. Und es kann durchaus sein, dass da so eine dicke untermarsische Eisschicht, unterirdisch kann man ja nicht sagen, ne? Aus irgendeinem Grund sehr schnell abgetaut wurde durch Kontakt mit Vulkanismus oder weil es aus irgendeinem Grund freigelegt wurde, weil es irgendwie, eine Vermutung ist auch, dass es so eine Art Methanhydrat gegeben hat, also eine Hydratschicht, in dem Wasser gebunden wurde unter höherem Druck und die aus irgendeinem Grund Druck entlastet wurde und dann sozusagen explosionsartig sich umgewandelt hat, sublimiert ist und sehr viel in Bewegung gesetzt hat.
Ich muss ja sagen, einen großen Teil der marsianischen Geologie oder Areologie, wie es ja dann heißen müsste, kenne ich aus Roten Mars von Kim Stanley Robinson, der ja damals seine große Mars-Trilogie geschrieben hat, Roter Mars, Grüner Mars und Blauer Mars. Und da steht, also da sind die Chaos Terrains natürlich auch mit drin. Da ist auch genau diese Theorie mit vertreten. Und natürlich, wenn man über diese Theorie irgendwann mal spricht, dann ist das sowas wie Tschechows Gewehr. Ne? Wenn das Gewehr im ersten Akt irgendwo auftaucht, dann wird es im dritten abgefeuert. Und natürlich werden die dann auch irgendwann mal angebohrt, diese vermuteten Wasserschichten und dann gibt es plötzlich eine riesengroße Flut. Oh.
kannst du das zeitlich ein bisschen einordnen, die Mars-Trilogie, wann die entstanden ist und welche Ernüchterungs- bzw. Hype-Phase wir da in der aktuellen Forschung gerade hatten?
Das ist in der Tat ein sehr guter Einwurf. 93, glaube ich, 93 ist Roter Mars entstanden und Grüner und Blauer Mars dann 96, 97, glaube ich.
Also die frühen 90er, ist ja schon noch eher Ernüchterungsphase, ne?
Ja. Das war halt die Zeit, als er hat halt praktisch alle Erkenntnisse genommen, die aus der Zeit von den Viking-Sonden da waren, weil viel mehr gab es einfach nicht. Und Phobos 2, die Russen hatten was geliefert. Und dann gab es einen Typen namens Robert Zubrin, der den Mars-Direktplan entwickelt hatte, dass man Menschen schnellstmöglich zum Mars fliegen kann mit Space-Shuttle-Technologie. Und wir haben ja gerade beim Countdown-Podcast unsere eigene Trilogie zum Space-Shuttle fertig gemacht. Und ihr werdet euch in der ersten Folge daran erinnern, dass wir darüber gesprochen haben, dass das Space-Shuttle und die Mars-Pläne doch sehr eng verbunden waren damals, gerade auch in den 60er und 70er Jahren. Und dass die bis heute ja noch da sind, dass man unbedingt zum Mars fliegen will. Und Kim Stanley Robinson hat das halt sehr optimistisch da verbunden, dass man in sechs Jahren die ersten 100 Leute, die ersten 100 Siedler auf dem Mars fliegen. Ich glaube, in 2 Jahren landet John Boone auf dem Mars.
Dieser Optimismus ist schon krass. Also ich finde auch so dieser Glaube, dass wir da sehr viel von haben werden, wenn wir da hinfliegen und wir Menschen werden da letztlich dann doch irgendwann unsere Zwillinge finden, ne? Oder zumindest irgendwie Leben aufspüren und das ist so.
Das witzigerweise war
das. Das halten schon nicht. Bis heute ja viele für sinnstiftend. Mhm.
Lass uns mal ganz kurz die logischen Sinnschritte kurz zusammenfassen, weil ich ein Fan von logischen Sinnschritten bin. Also wir hatten erst quasi Kanäle, wir hatten irgendwie, man hat quasi geguckt und hat gesehen, okay, da sind irgendwelche Flecken, vielleicht ist es Gras, vielleicht auch nicht. Dann hat man die ersten Sonden hingeschickt, die dann eine Wüstenlandschaft gezeigt haben. Dann hatten wir unsere erste Ernüchterungsphase, wo alle so ein bisschen betröppelt waren. Dann hat man gesehen, okay, das könnte mal eine Küste gewesen sein, das könnte mal ein Flusstal gewesen sein. Vielleicht gab es ja irgendwann mal Wasser auf dem Mars und jetzt bewegt man sich wieder auf den Hype zu. Ja, vielleicht entdecken wir dann doch noch, vielleicht über Überreste von Leben oder vielleicht irgendwie eine kleine Mikrobe, die sich doch noch in irgendeiner Salzlake versteckt hat. Und da kommen wir jetzt gerade hin. Also diese Suche nach, nicht mehr nach Leben im offensichtlichen Sinne, sondern nach so mikrobiologischen oder überrestlichen Spuren.
Genau, also wir sind ja eigentlich so bei den Viking-Missionen hängen geblieben. Und mit der Viking-Mission beginnt ja auch dieses Lag, diese Pause in den Mars-Missionen. Also es gab ja dann noch so vereinzelte, aber
es gab einfach kein Geld mehr.
Das Geld war
im Space Shuttle.
Welches Jahr sind wir dort?
Also ab den 80er Jahren. Mhm. Also in den 80ern ist fast keine Mission zum Mars gestartet. Und interessant ist aber, dass die Viking-Mission jetzt, die bestanden ja aus zwei Teilen. Ne? Es waren diese zwei Orbiter, die diese globalen Karten gemacht haben, wo man ja eigentlich auch gesehen hat, okay, diese Flusstäler, das sieht eigentlich schon ganz, ganz spannend aus, auch wenn man es sich heute nicht mehr erklären kann. Aber es gab ja auch die Länder, wovon denen sehr viele Marsforscher heute immer noch sagen, oh, so eine tolle, allumfassende Sonne würde ich ja gerne nochmal darunter schicken irgendwie. Und die sollten ja alles Mögliche messen, da war auch zum Beispiel ein Seismometer an Bord, der aber nicht funktioniert hat, weil er oben montiert war und nicht auf den Marsboden gesetzt wurde. Der hat vor allem Wind gemessen, also eigentlich ein teurer Windsensor gewesen. Aber sie hatten auch vier Experimente an Bord, die irgendwie Stoffwechsel nachweisen sollten. Also irgendwie nachweisen sollten, dass auf dem Mars was lebt, was irgendwelche chemischen Prozesse verursacht, anstößt. Nährlösung. Mit Nährlösung irgendwelche Stoffwechselprodukte erzeugt. Und die sind weitgehend gescheitert. Ich habe mich vor ein paar Jahren mit einem Forscher unterhalten. Ich habe jetzt leider gerade den Namen nicht parat. Aber der war bei einem Experiment beteiligt. Das muss ich leider auch nachlesen.
Runtergebrochen, man nimmt ein bisschen Zuckerlösung mit und kippt es auf den Marsboden, also wahrscheinlich nicht direkt auf den Marsboden, und schaut, ob da anfängt, was sich zu bewegen. So Urzeitkrebse, so wie im Ypsheft.
Genau, ne, also man versucht dann aber eher mit chemischer Analytik sozusagen zu gucken, ob da was umgesetzt wird. Und es war ein Experiment, was da ein positives Ergebnis geliefert hat, tatsächlich von diesen dreien, was dann aber zwei Jahre später kassiert wurde wieder, weil man gesagt hat, okay, das können wir auch völlig anorganisch erklären. Und der Mars-Forscher dahinter, das war jetzt damals auch zu meinem Mars-Fischer, in der Zeit habe ich darüber gesprochen, also es war 30 Jahre später, der war immer noch davon überzeugt, dass auf dem Mars eigentlich was lebt und dass dieser Schluss eigentlich falsch war, dass das anorganisch war.
Ja. Und sie bewegt sich doch.
Ja, genau.
Ja, was man damals auch rausgefunden hat, ist, dass die Minerale und Salze dort ziemlich aggressiv sind. Man hat da ja Chlorate gefunden, und Chlorate kennt man eher so aus Feststoffraketenantrieben als aus dem Boden. Gut, außer halt dann von Testständen, wo man dann die Chlorate entsprechend immer noch als Rückstände findet. Aber naja, auf der Erde ist das sehr unüblich, einfach weil so sehr stark oxidierende Substanzen normalerweise irgendetwas finden würden, dass sie dann oxidieren und dann entsprechend zerfallen.
Und was ist die Theorie, wie die auf den Mars gekommen sind oder woher die auf den Mars kommen?
Du hast Möglichkeiten. UV-Strahlung, Radioaktivität, dass das dadurch entsteht, glaube ich. Aber Karl, ich glaube, du kennst dich da besser aus.
Kann ich jetzt auch nicht direkt abrufen, aber ich vermute auch, dass es mit der UV-Strahlung zusammenhängt, die mit dem Mineralen in der Oberfläche interagiert. Bitte?
Ich erinnere mich bloß gerade daran, dass es flüssige Seen unter den Eiskappen gibt, und da wird auch spekuliert, dass da Chlorate beteiligt sind, was die ganze Theorie mit von wegen UV-Strahlung und so doch erheblich schwächen würde. Da müssen
aber wir stochern da gerade, ne? Das müsste man nochmal nachlesen.
Aber das wäre auch so eine Frage von mir gewesen. Wäre denn der Mars theoretisch lebensfähig? Also wenn man jetzt wie Mark Watney hingeht und eine Kartoffel in den Boden steckt, würde die dann anfangen zu wachsen?
Das Chlorat muss weg.
Mhm. Wie kriegt man das weg?
Und ein bisschen Atmosphäre möchtest du haben. Du möchtest eventuell auch, du willst auch die Temperaturen haben und das Wasser haben. Aber danach wird es klappen. Ich glaube, für Spargel soll es sehr gut sein, habe ich gehört. Ich glaube, wo war das, wo hatte man das untersucht? Ich glaube, Mars Polar Lander? Oder war das? die hatten irgendwie so einen basischen Boden gefunden, irgendwie so, aber halt so ein paar Chlorate mit drin, was irgendwie ungut ist. Und die meinten halt, ja, so eigentlich ganz nett für sowas wie Spargel vielleicht.
Also wenn man jetzt mal ganz klassisch davon ausgeht, okay, wir haben ja vielleicht alle The Martian gelesen, Mark Watney geht hin, holt sich ein bisschen Erde in sein Zelt rein, hat die Atmosphäre, hat die Temperaturen und fängt dann an und bewässert das dann wahrscheinlich auch und fängt dann an, quasi da Kartoffeln zu züchten. Das würde aber so wahrscheinlich dann nicht funktionieren, weil er erst noch die Chlorate aus dem Boden rauskriegen muss.
Erstens das und zweitens, dir fehlen noch so ein paar Dinge wie Tonminerale, die eigentlich erst durch Verwitterung und sowas entstehen. Mhm.
Also Dünger muss man auch mitbringen.
Ja, Dünger mitbringen und es wurde halt auf dem Mars dann auch nicht, weil halt auch wieder die Verwitterung fehlt, wurden dann auch nicht so die Phosphate unbedingt ausgewaschen und so. Und da fehlt eigentlich an Zeug, was einfach bei uns so einfach entsteht. Wo sich dann auch die Natur drauf eingestellt hat.
Also man kann schon generell sagen, der Mars ist eigentlich eher eine sehr lebensfeindliche Umgebung.
Definitiv heute an der Oberfläche. Also das muss man vielleicht einschränkend dazu sagen. Was in der Tiefe ist man vor der UV-Strahlung geschützt? Radioaktive
Strahlung nicht zu vergessen. Kosmische Strahlung besser gesagt.
Genau, die wir auf der Erde, die uns auch die dichte Atmosphäre dann wegsammelt im Zweifel, richtig?
Ja.
Die auf dem Mars viel mehr durchkommt.
Die Strahlung ist ungefähr so groß wie so 2012 bei den etwas stärker betroffenen Gegenden rund um Fukushima. Aber wirklich bloß bei den richtig stark betroffenen Gegenden. Also wir sprechen so von 200 Millisievert pro Jahr. So die Größenordnung, das ist das, was man auf dem Mars hat, was jetzt gesundheitlich langsam bedenklich ist, diese Größenordnung. Also ich glaube, so bis 20 Millisievert kann man noch so halbwegs sagen, okay, aber 200 ist schon eine ganze Menge.
Das ist ja dann, auch wenn man jetzt mal so überlegt, dass man langfristig da Menschen hinschicken will, dann doch ein Problem, oder?
Ja, man braucht da wirklich ernsthafte Abschirmung und das ist ja auch, diese kosmische Strahlung ist eine echt harte Teilchenstrahlung und da reicht nicht einfach so irgendwie eine kleine Bleiplatte oder so aus, sondern du brauchst dann halt schon 1-2 Meter wirklich Erdschichten, die dann die Strahlung wirklich absorbieren.
Also diese Zelte würden nicht funktionieren, wie wir so sonst bei so Mars-Science-Fiction-Kolonien sehen. So Flatter-Zelte, nee. Sondern da muss man schon was Hartes nehmen.
Nicht so richtig, nee. Ich meine, gut, du hast ja Luft. Die Luft ist halt diese Zelte, wenn du irgendwie eine große Kuppel hättest, ein paar hundert Meter. Pro Meter hast du ungefähr ein Kilo Luft. Du brauchst ein paar Tonnen. Das ist schwierig. Wird schwierig.
Weil das ist, glaube ich, bisher hatte ich das in einer so Realist, also so Near-Science-Fiction-Geschichte wirklich gehabt, wo die Leute dann an Krebs gestorben sind. Und das war Amalthea oder auf Englisch Seven Eves. Von Neal Stephenson. Ich weiß nicht, ob ihr das gelesen habt. Ist euch das geläufig?
Ich habe das nicht gelesen, aber ich kann es mir live.
Weil da geht es ja irgendwie darum, der Mond explodiert und die Menschheit muss die Erde evakuieren, weil der Mond langfristig die Erde für 5000 Jahre unbewohnbar macht. Und dann sind die da in so verteilten Raumschiffen und dann müssen sie irgendwie, weil sie irgendwie weg wollen, mehrfach durch die Van Allen Belts durchfliegen und dann kriegen auf einmal alle Krebs. Und das ist das einzige Mal, wo dieses Thema Verstrahlung im Weltraum wirklich quasi ein Plotpoint war. Und wenn man sich jetzt zum Beispiel The Martian anschaut, Mark Watney, wenn der dann auf die Erde zurückkommt, der scheint ja dann nicht irgendwie sehr furchtbar einen Krebs zu krepieren, sondern einen guten Ruhestand zu genießen. Und das ist ja wahrscheinlich dann das größte Problem aktuell, was man lösen müsste, neben dem psychologischen Faktor, einfach die Leute vor der Strahlung zu schützen.
Ja, die Chancen sind nicht so furchtbar schlimm. Ich glaube, auf der Reise hätte er ungefähr 1 Sievert abbekommen, verteilt über die ganze Zeit. Raumschiffflug hin und rück und Zeit auf dem Mars und das sind so Größenordnungen wie 5 oder 10% höheres Krebsrisiko. Ich glaube 5% höheres Krebsrisiko. Ich bin mir nicht sicher, ob Krebsrisiko oder Chance an Krebs zu sterben, eins von beiden.
Okay. Gut, dann kommen wir mal zurück wieder auf unser eigentliches Thema. Wir haben jetzt ja hier verschiedene Missionen, die dann sich auch mit der Frage, ob man da noch Überreste findet, also aus vergangenen Zeiten, beschäftige mich hier, du hast ja aufgeschrieben, Frank, glaube ich, hier Viking 1 und 2 und dann Phobos 2 und dann Mars Observer und da ist ja auch viel schiefgegangen.
Anfang der 90er Jahre hat man wieder angefangen. Also gut, die Russen haben zum Phobos geschickt, zwei Sonden.
Phobos, also zum Mond.
Dem Mond, ja. Genau, weil man gesagt hat, hey, was wollen wir auf dem Mars nochmal landen? Das haben die Amerikaner schon mal gemacht. Das war wirklich so die Argumentation. Und man hat es auch geschafft, zum Mars zu fliegen, zumindest mit Phobos 2. Und den Mond Phobos hat man damit auch sehr gut kartografiert. Aber kurz bevor man den Lander abgesetzt hat, ist die Kommunikation ausgefallen und das war's. Dann haben die Amerikaner 1993 Mars Observer losgeschickt und auch da war kurz vor der Ankunft die Kommunikation verloren gegangen. Das sind zwei von den vier Fällen gewesen, bei denen das passiert ist. Mars 1 und Zond 2 waren noch die anderen beiden. Also ja, passiert halt. Man hat manchmal Pech.
Aber warum ausgerechnet immer die Kommunikation? Also was ist an der Kommunikation so schwierig, dass man sie ständig verliert?
Sobald du die Kontrolle über das Raumschiff verlierst, also die Lagekontrolle beispielsweise, das ist eine Möglichkeit. Das andere ist, dass einfach Computer geht in Sicherheitsmodus und da ist irgendwie ein Problem oder wacht nicht mehr auf oder irgendeine Programmschleife und kommt da nicht mehr raus. Also du hast diverse Möglichkeiten.
Also Kommunikation verlieren.
Einfach Elektronik geht kaputt oder ja, irgend sowas halt, ne?
Also Kommunikation verlieren bedeutet, ist einfach quasi so eine Sammelursache von verschiedensten Problemen, die einfach in den meisten Fällen immer den Effekt haben, dass man nicht mal mit der Sonde reden kann. Aber es muss nicht direkt mit der Kommunikationseinheit ein Problem geben.
Nö, genauso wie halt, ja, Raketenausfall, da kann ja auch alles Mögliche schiefgegangen sein.
Ne? Genau.
Erfolgreich wurde es dann 96 mit Mars Global Surveyor. Und Mars Global Surveyor, das war eine Dreifachmission sozusagen, wenn man es so sagen möchte, war einmal der Orbiter, dann ein Lander und das war damals das erste Mal, dass man diese Landetechnik mit den Airbags gemacht hat, dass man mit dem Fallschirm bis runterfliegt und dann kurz über der Oberfläche einfach ausklingt und das Ding dann halt mit Airbags landet, ein paar Mal hin und her springt und dann zur Ruhe kommt. Innen drin ist das verkapselt, das geht wieder auf und klappt auf und dann hast du da eine Kamera, kannst dich einmal umgucken, wie es denn aussieht. Dann hast du da eine Rampe und von dieser Rampe kann so ein kleiner Mars Rover runterfahren. Der hieß Sojourner. Ich kann mich erinnern, irgendwie, ich hatte ständig das Problem mit Surveyor und Sojourner damals, weil ich auch keine Ahnung hatte, was die Worte bedeuten. Surveyor heißt sowas wie Beobacht, also Durchmusterer oder Karl, bessere Ideen. Survey, was heißt das auf Deutsch? Ich weiß, was Survey bedeutet, auch auf Englisch, aber ich komme gerade nicht auf den deutschen Begriff.
Ja, Untersuchungskampagne, aber ist auch kein schönes Wort, ne?
Ja, nee. Also eine Mars-Sonde, die den ganzen Mars beobachten sollte und einmal komplett untersuchen sollte. Das war das Ziel. Und der Lander war halt Pathfinder, weil das war ein relativ einfaches Landesystem und man war echt froh, dass man das, dass man einen Lander bauen konnte, der relativ billig und einfach aufgebaut war. Wollte das mal demonstrieren und hatte einen kleinen Rover drauf namens Sojourner, mit dem man dann zu irgendwelchen Felsbrocken hinfahren konnte und die Felsbrocken untersuchen konnte. Dafür hatte man einen Alpha-Röntgenspektrometer, so heißen, da hat man ein kleines bisschen eine radioaktive Probe gehabt, die Alpha-Strahler sind und ballert die Alpha-Strahlung auf die Gesteinsproben drauf und guckt, was an Röntgenstrahlen zurückkommt. Und eventuell hat man auch eine Röntgenröhre mit drin gehabt, um Röntgenstrahlen direkt drauf zu hauen, aber das weiß ich gerade nicht. Ich glaube, das war nur mit Alpha-Strahlung.
Das ist ganz spannend,
Gerät.
Weil also Sojourner ist ja benannt nach Sojourner Truth. Einer
ist wirklich danach benannt. Ah, okay.
Genau, das war hier. Ich hatte das. Da hat mich jemand mal auf Twitter ganz arg gescholten, weil ich behauptet hätte, dass wie heißt jetzt der europäische Rover Rosalind Franklin.
Rosalind Franklin.
Wo ich behauptet hätte, das wäre der erste Mars Rover, der nach einer Frau benannt wurde. Aber das stimmt ja gar nicht wegen Sojourner halt, Sojourner Truth. Das war tatsächlich so ein Essay Contest und da hat eine zwölfjähriges Mädchen gewonnen, der zweite Platz, und deswegen finde ich es ganz lustig, wegen Röntgenstrahlung und Bestrahlung generell, der zweite Platz ging an einen Aufsatz, der vorgeschlagen hatte, den Rover nach Marie Curie zu benennen. Und der dritte Platz wäre Judith Resnick gewesen, das war eine Space Shuttle Astronautin, die in der Challenger-Unglück gestorben ist. Und finde ich ganz spannend, dass hier, wahrscheinlich war das so Idee, okay, man benennt es nach einer Frau und dann hat man hier im Grunde drei zur Auswahl gehabt und hat sich dann für Sojourner Truth entschieden. Aber gerade wenn es um Bestrahlungsexperimente gegangen wäre, finde ich ja Marie Curie auch einen sehr passenden Namen gewesen. Wäre auch ein sehr passender Name gewesen.
Ja, dieser Rover war halt sehr einfaches Gerät. Also hatte halt wirklich bloß dieses Messgerät, Kameras und so ein kleines Schleifrad, um einfach die Oberfläche ein bisschen abzusäubern.
Ein Schleifrad, also quasi ein bisschen abputzen oder so.
Ja, genau. Das hatten dann alle Rover. So ein kleines. Ich weiß gar nicht, wie ich es jetzt auf Deutsch erklären soll, aber halt so ein Ding, um mal die Oberfläche abzukratzen. Und außerdem kleines Experiment, um zu bestimmen, wie viel Staub sich auf den Solarzellen ansammelt und wie viel da haften bleibt. Und das ganze Ding hat 3 Monate lang funktioniert. Technik drauf war relativ primitiv, nach heutigen Maßstäben, aber man darf nicht vergessen, das war noch in den 90er Jahren, soll heißen, man war da noch am Puls der Zeit, wenn man so einen 2 Megahertz Prozessor drauf hatte. Und es war insgesamt eine sehr erfolgreiche Mission, so wie ich das mitbekommen habe.
Aber letztlich war es schon also keine geologische Mission in erster Linie, sondern eine Testmission für die dann folgenden Rover, ne?
Genau, also das Pathfinder-Mission halt. Heißt ja schon so. Der Name ist durchaus Programm.
Also Sojourner und Pathfinder.
Ja.
Genau. Waren beide auf der gleichen Landemission.
Die Landeplattform hieß Pathfinder.
Ah, okay, verstehe.
Und der Sojourner Rover hieß Sojourner.
Ah, okay.
Und der Rover hat praktisch die Daten an Pathfinder gefunkt und Pathfinder hat dann weitergefunkt.
Das ist auch ganz lustig. Macht man heute wahrscheinlich nicht mehr so. Also hier Curiosity und so, die reden direkt mit dem Satelliten.
Ja.
Klar, es gibt ja.
Das liegt auch daran, dass Sojourner nie mehr als 12 Meter weg von Pathfinder gefahren ist. Also es war wirklich nur im absolut direkten Umfeld.
Dann haben wir ja noch eine Mission, die nie einen richtigen Namen bekommen hat, weil sie nie weit gekommen ist, Mars 96.
Doch, die hieß von Anfang an so, es war das Projekt Mars 96.
Ah, okay, nach Windows 96 benannt, oder?
Genau, nach dem Jahr.
Okay, gut.
Das war eine russisch-europäische Kooperation gewesen.
Und wobei ja interessanterweise sehr viele der Instrumente dann auf Mars Express flogen, ne?
Ja.
Oder wiederbelebt
ich
wurden.
Ich glaube, einige kamen auch von der Phobos-Mission davor schon. Das kann durchaus sein. Phobos 2 hatte übrigens auch schon so einen Laser gehabt, mit dem man Gestein verdampfen konnte und dann im Spektrum gucken konnte, was da passiert.
Curiosity
ganz groß aufgehangen wurde. Oh, guck mal, was für ein tolles Ding wir hier haben. Was halt echt jetzt irgendwie jedes kräblige Ding, das irgendwo landen soll, hat. aber ja, die Russen waren die Ersten, die sowas mal gebaut hatten, auch für eine Landung, halt in dem Fall auf Phobos. Die Inder hatten sowas auch auf dem Mondrover dabei. Das ist keine wahnwitzig tolle Technik. Und keine wahnwitzig tolle Technik.
Ja, Laser sind schon cool.
Wer mich kennt, der weiß, dass ich bei Raumfahrttechnik dann eher zurückhaltend enthusiastisch bin.
Ja, lass uns mal über die dann folgenden Rover sprechen, damit wir so bei der Geologie ein bisschen weiterkommen.
Ja, ich rede mal ganz kurz noch drüber, weil so 96 und 98 war eine furchtbare Zeit für die Marsforschung, weil einfach alles abgestürzt ist. Also 96 Pathfinder und Sojourner haben funktioniert. 96 gleichzeitig ist Mars 96 abgestürzt. 98 kam Mars Climate Orbiter und Mars Polar Lander. Und beide sind abgestürzt.
Das war das mit den Einheiten, ne?
Das war das mit den dummen Softwarefehlern, genau. Mars Climate Orbiter wegen Einheiten. Irgendwo wurde da Pfund und Kilogramm oder also diese komischen imperialen Einheiten da benutzt, anstatt von Kilogramm und so weiter. Weil die NASA macht eigentlich metrische Einheiten, aber die Luftfahrtfirmen in den USA dann gerne mal nicht. Und Mars Polar Lander ist gescheitert, weil, also hat perfekt erstmal den Wiedereintritt hingekriegt, hat Fallschirm gehabt und irgendwann, noch lange vor der Landung, sollten die Landebeine ausgefahren werden. Und in den Landebeinen war praktisch ein Sensor drin, Drucksensor, um festzustellen, ob die Sonde jetzt Bodenkontakt hat oder nicht. Und die Software war leider so, dass sie von Anfang an halt geguckt hat, wann ist Kontakt, wann ist Kontakt, wann ist Kontakt und dann halt so, ja, okay, ich bin fertig, ich bin unten. Und dummerweise, in dem Moment, wo die Beine ausgefahren sind, gibt es einen Ruck. Und dieser Ruck hat gereicht, um diesen Sensor auszulösen und dann hat die Sonde gedacht, sie wäre unten gewesen, obwohl sie noch ein paar Kilometer in der Luft war. Was ein bisschen blöd ist. Es stand irgendwo auch in der Dokumentation drin, bitte das hier implementieren, damit das nicht passiert. Hat man nicht gemacht. Und das war ja ein dieser peinlichen Fehler. Und im gleichen Jahr ist natürlich auch die japanische Sonde Nozomi hatte dieses Problem mit dem Treibstoff, der ausgegangen ist, weil man zum falschen Zeitpunkt das Triebwerk gezündet hat, weil es da irgendwie ein Ventilproblem gab. Besser wurde es dann erst nach dem Jahr 2000. Mhm. Das war auch die Zeit, als die NASA versucht hatte, in den 90er Jahren Faster, Cheaper, Better durchzuziehen. So heißen billigere Missionen. Und da gab es dann halt entsprechend solche Probleme, dass man kleine Fehler hatte, die einfach durchgerutscht sind, weil man gedacht hatte, man kann bestimmte Dinge einfach abkürzen. Und gleichzeitig hatte man aber nicht den Mut gehabt zu sagen, na gut, Hardware-Rich Development, wie man so schön sagt, oder wie SpaceX immer sagt, zu heißen, ja okay, wir haben jetzt einen Fehler gemacht, der wird wieder ausgebügelt, wir schicken das Ding nochmal hin und dann klappt's. Und das hat man sich nicht getraut. Und stattdessen ist man praktisch zurück zum alten Modell gegangen und hat wieder die klassischen Überprüfungsmethoden alle wieder mit eingeführt und seitdem gehen die Budgets wieder nach oben und das geht.
Wobei Budget ist ja das richtige Wort, ne? Ich meine, wenn du fast und cheaper machst, dann ist halt die einzelne Mission cheaper, aber du müsstest eigentlich mit dem alten Budget aus den 80ern oder so, hätte man sozusagen viele billige Sonden schicken müssen. Ne? Also man hätte das Budget gar nicht runterfahren müssen insgesamt für die Mars-Exploration, sondern einfach mehr billige Sonden schicken.
Ja, wobei Mars Express, über die wir nachher noch, oder über die wir schon gesprochen haben, eigentlich zeigt Mars Express den Weg dahin, wie man sowas macht. Weil Mars Express ist eigentlich ein Nachbau von Rosetta. Und Rosetta hatte man als erstes entwickelt gehabt, noch vor Mars Express. Ich glaube, Rosetta ist erst nach Mars Express gestartet worden, kann das sein? aber ist halt eigentlich eine Kometensonde gewesen und dann hat man gesagt, naja gut, wir haben das Ding jetzt einmal entwickelt, dann können wir auch noch eine Marssonde daraus bauen. Es geht ungefähr in die gleiche Richtung vom Sonnensystem. Und Mars Express hat dadurch nur noch 150 Millionen Euro gekostet, während man Rosetta für 1 Milliarde entwickelt hat. Es ist schon ein ernster Unterschied. Und nach Mars Express hat man weitergemacht und hat Venus Express entwickelt, aus Mars Express heraus. Muss das nochmal modifizieren, weil Venus ist halt viel näher an der Sonne dran und dann muss man halt ein bisschen umbauen, ein bisschen Wärmemanagement betreiben und so weiter. Hat aber auch funktioniert und die hat nur noch 85 Millionen Euro gekostet in der Entwicklung. Da war der Start mit der Rakete schon ein sehr nennenswerter Teil der Missionskosten. Also es war schon fast die Hälfte.
Und sie fliegt heute noch, ja.
Venus Express ist
seit ein paar Jahren wieder zu Ende, aber Mars Express fliegt noch.
Mars Express fliegt noch, ja. Und das sieht man halt, so muss Raumfahrt funktionieren. Man entwickelt einmal was und dann sagt man, okay, jetzt haben wir es einmal entwickelt, jetzt benutzen wir diese Technik und bauen davon einfach ein paar mehr, weil es wird halt viel, viel billiger. Wir regen uns bei den Raketen drüber auf, dass wir die Raketen wegschmeißen, nachdem wir sie gebaut haben. Bei den Raumsonden ist es in sehr vielen Fällen wirklich so, dass man die nicht nur wegwirft, nachdem man sie benutzt hat, sondern man entwickelt die einmal, baut sie einmal und dann entwickelt man die nächste. Also schon man macht diesen ganzen Entwicklungsprozess immer
aber
wieder.
Aber ist das jetzt nicht bei wie heißt jetzt der Curiosity-Bruder, wie heißt jetzt?
Mars 2020.
Ja, der hat schon Namen.
Perseverance.
Percy, genau.
Percy. Ist das nicht genau das, was du jetzt vorgeschlagen hast? Also sie haben quasi Curiosity genommen, ein bisschen was modernisiert und schicken es jetzt nochmal los?
Im Prinzip schon.
Jetzt kommt's
vom
Aber kommt die Lüge.
Genau, im Prinzip schon. Das Problem ist nur, Curiosity hat damals 2,5 Milliarden gekostet. Perseverance kostet 2,5 Milliarden.
Warum?
Frag mich nicht. Also da muss man wirklich sagen, das ist das deutlichste Zeichen, dass man von Korruption in der NASA oder in der Projektdurchführung, auf das man das zeigen kann. Weil
ich würde ehrlich gesagt nicht so weit gehen, aber Curiosity, und jetzt sind wir irgendwie ja schon in die Gegenwart gesprungen, ne? Ich weiß nicht, ob wir da jetzt direkt weitermachen
sollten. Lass uns mal.
Aber vielleicht nur
mal,
den Gedanken zu Ende zu bringen. Curiosity war auch ist eine sehr komplexe Mission. Und wir haben jetzt nach dem gleichen Konzept eine Mission gemacht, die auch wieder sehr komplex ist. Also
nicht nur nach dem gleichen Konzept, viel. Sondern.
Aber da muss ja nicht sofort von Korruption sprechen. Also es ist einfach.
Ja, die Diskussion
der
haben
Ansatz als letztlich Hightech-Forschung.
Wir werden mal irgendwann mal eine längere Sendung darüber machen.
Das müssen wir jetzt hier nicht vertiefen.
Genau,
lass uns mal zurück zur Geologie kommen. Also,
ein Punkt möchte ich dazu sagen noch, okay? Und der eine Punkt ist, man hat wirklich die Ersatzteile genommen von Curiosity. Die Radioisotopenbatterie, eine zweite, lag noch rum. Also man hat genau die gleichen Bauteile genommen, die Entwicklungsarbeit war alles schon da und da kann man es nicht bringen und sagen, ja, das kostet halt nochmal 2,5 Milliarden. Das ist unvorstellbar.
Gut, kommen wir zurück zur Geologie. Ja. Wir sind jetzt ja, wir haben das Jahr 2000 überschritten und jetzt kannst du mir vielleicht irgendwie sagen, was jetzt so die ersten Missionen waren, die sich explizit auf flüssiges Wasser auf dem Mars konzentriert haben, weil dass wir generell Wasser haben, ist ja klar, wir haben ja die Polkappen, die ja auch zum Teil aus Wassereis bestehen, aber der Knackpunkt ist ja immer so, wie ich das verstanden habe, dass man flüssiges Wasser auf dem Mars finden möchte da sich jetzt wahrscheinlich auch die letzten 20 Jahre oder die letzten, ja, seit dem beginnenden Jahrtausend drauf konzentriert hat, oder?
Also man hatte ja diese globale Kartierung von Viking. Mars Express hat ja dann später auch noch was dazu beigetragen, auch viele, viele Farbbilder und auch Mars Global Surveyor vor allen Dingen. Nicht in Farbe, aber auch in sehr hoher Auflösung. Und die hat man nicht dann letztlich das, verwendet, um auch die Landestellen für die dann folgenden Rover auszuwählen. Also natürlich unter der Maßgabe, dass man einigermaßen runterkommt, muss irgendwie flaches Terrain sein und die Landeellipse muss da irgendwie reinpassen. Aber diese zwei Rover, Spirit und Opportunity, die sind ja auch fast zeitgleich gestartet, Anfang 2004 und gelandet.
Das war 2003. 2003, das war dieser lange Sommer. Das war der lange Sommer nach meiner Schulzeit.
Genau. 2003 gestartet, gelandet Anfang 2004. Spirit am 4. Januar, Opportunity dann im im Juli, 7. Moment, gestartet 7. Juli, gelandet 25. Januar, ne? Also 21 Tage nach Spirit, also die sind kurz nacheinander gelandet. Mhm. Und man hat sich da schon Orte ausgesucht, wo man sagt, okay, die Topografie sieht da so aus, dass da Wasser irgendwie zumindest die Oberfläche erodiert haben muss. Also wenn man sich anguckt, Spirit ist in einem Krater gelandet, Gusev. Der liegt aber an einem Ende von so einem sehr tiefen, ausgewaschenen Kanal oder Flussbett. Ja? Und ist auf der nördlichen Seite, also dieser Taleinschnitt kommt aus dem Süden. Und Gusev liegt so am Übergang dann in die nördliche Tiefebene des Mars, also wo man auch den Ozean vermutet. Ne? Also das ist dann schon eine Vermutung, dass mal ein Fluss durch diesen Krater geflossen, der viel, viel älter ist, der ziemlich alt ist, also 3,5 Milliarden Jahre. Wurde sozusagen, teilweise ist die Kraterwand auch im Norden verschwunden und Wasser ist da wahrscheinlich durchgeflossen. Was man aber gesehen hat, als man da gelandet ist, man würde jetzt auch vielleicht erwarten, dass da irgendwie Sedimente vielleicht liegen. Also ich meine, als Geologe, wenn irgendwo Wasser gestanden hat, dann würde ich sagen, da liegen vielleicht irgendwelche Tone oder Sande, keine Ahnung, was am Grund von einem Fluss oder See mal anstand. Es gibt auch Tone an verschiedenen Orten auf dem Mars, wie wir mittlerweile wissen. Aber Gusev ist eigentlich eine basaltische Ebene. Also es ist ein vulkanisches Material, jetzt nicht so sonderlich erfolgreich war. Der Rover hat aber, kam auch relativ schnell als ein Ergebnis raus, diese Blaubeeren gefunden. Ich glaube, es war Spirit. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich sie verwechsel. Also recht kleine Kügelchen, so millimetergroße Kügelchen, die aus Hämatit bestehen. Und Hämatit, das war so die Interpretation, dürfte wahrscheinlich im Kontakt von Wasser mit diesem vulkanischen Material entstanden sein. Also auf der Erde gibt es solche Konkretionen, so kleine Kügelchen auch. Also letztlich ein chemisches Verwitterungsprodukt. Wobei man das auch, solche Kügelchen, Hämatitkügelchen auch durchaus bei rein vulkanischen, im rein vulkanischen Setting bekommen kann. Also es ist jetzt nicht völlig eindeutig, dass da Wasser eine Rolle spielt. Genau, also die Ergebnisse der Rover sind spannend, die sind halt rumgefahren, haben sehr detail in das Material reingeguckt. Man konnte am Ende, und das ist auch das Tolle an Rovern, man kann halt verschiedene Aufschlüsse anfahren, ne? Was wir Geologen auf der Erde, wenn wir irgendwo unterwegs sind, wir suchen immer Orte, wo die Gesteine besonders vielversprechend aussehen. Da geht man irgendwo hin, wo steile Bergflanken sind, wo man viele Schichten untereinander sich angucken kann. Und so ähnlich haben sie das mit den Rovern auch gemacht. Die sind dann in kleinere Krater, die in den großen Kratern drin liegen, haben sie angefahren, teilweise an den Rändern so entlang und
sehr spektakuläre Bilder gemacht.
Sehr spektakuläre Bilder, total coole Mission. Die haben ja auch ewig durchgehalten. Opportunity ja über ein Jahrzehnt, obwohl sie für 90 Tage ausgelegt waren. Wo man sagen kann, okay, 90 Tage ist natürlich auch, da haben sie erstmal eine vorsichtige Schätzung gemacht. Sie waren sich ja klar, dass im Optimalfall das ein bisschen länger dauert, aber also alleine, weil sie ja auch solarbetrieben waren, das war nicht so klar, dass das wirklich Jahre funktionieren wird. Aber so, was die Geologie angeht, würde ich sagen, gibt es sicher deutliche Hinweise oder Indizien, dass da Wasser mit dem überwiegend vulkanischen Marsgestein in Kontakt gekommen ist. Aber so jetzt der Beweis, dass da riesengroße Körper von Wasser existiert haben auf dem Mars, riesige Seen, haben sie nicht erbracht.
Wobei Vulkanismus ja auch fast immer auch mit Wasser zu tun hat, weil Wasser das Gestein etwas schneller, den Schmelzpunkt des Gesteins herabsetzt.
Und, ja, es geht aber ja um Wasser auf der Oberfläche, ne? Also letztlich, ja. Die Vulkanschmelze entsteht in der Tiefe und das ist ja unstrittig, dass es irgendwo in der Tiefe des Mars Wasser gibt. Ja, Wasser ist ein Flussmittel, genau, wie du sagst. Also das ist wichtig. Aber die Oberfläche ist ja das, was uns interessiert letztlich mit dieser dünnen Atmosphäre. Also wie kann das zusammen sein? Aber
man dürfte ja Wasserdampf sicherlich auch automatisch mit aufsteigen haben, wenn irgendwo Basalt rauskommt.
Genau, bloß das flüssige Wasser, ne? Also ist es da wirklich geflossen oder nicht? Also Dampf, klar, kann sein, ja.
Ja, was ich noch sagen wollte, Mars Global Surveyor hatte, glaube ich, hatte so ein Gammastrahlen- und Neutronenspektrometer dabei, mit dem man ein paar Zentimeter unter die Oberfläche gucken konnte und dort Wasser auch sehen konnte. Insbesondere halt in den Polregionen. Wo man dann, ich glaube, man hat irgendwie bei Viking 1 gefunden an der Landestelle, wenn die noch 10 Zentimeter tiefer gegraben hätte, dann wäre sie auch auf Wasser gestoßen. Aber war halt nicht. So tief war man nicht. Und später hat Mars Polar Lander, die in der nördlichen Tiefebene gelandet ist, ich glaube schon mit den Landetriebwerken unter sich Eis freigelegt und dann mit der Schaufel auch entsprechend nochmal freigekratzt. Und da hat man durchaus gesehen, ja, da ist Wasser. Und zwar direkt unter der Oberfläche halt.
Später gab es ja auch die Phoenix-Mission, diese stationäre Landesonde, ich glaube 2007.
Meinte ich ja. Mars Polar Lander.
Die meintest du. Polar Lander ist verloren gegangen. Genau.
Ja, ist die Phoenix, genau.
Phoenix hatte ja sogar so einen Wassertropfen irgendwo an seinem Instrument, ne? Man sagen kann, warum ist es flüssig, aber da spielen ja diese Chlorate wahrscheinlich eine Rolle.
Ja. Phoenix heißt Phoenix, weil es der wiederauferstandene Mars Polar Lander ist. Daher kommt der Name.
Mhm. Genau. Also letztlich zusammenfassend, die zwei Rover, Spirit und Opportunity, waren definitiv erfolgreich. Aber so was das Wasser angeht, haben jetzt nicht so die wahnsinnig spannenden Erkenntnisse gebracht. Es hängt aber vielleicht auch ein bisschen mit dem Alter der Gesteine an, die da angeflogen sind, weil wir uns in beiden Fällen, glaube ich, soweit ich das gesehen habe, im Hesperian befinden. Vielleicht kann man da kurz noch mal einsteigen. Es gibt letztlich so eine Dreiteilung der Geschichte des Mars. Es gibt das Noachien, das ist was am längsten her ist, so von 4,1 bis 3,7 Milliarden Jahre vor heute. Also das ist so die Zeit, in der auf der Erde wahrscheinlich das Leben entstanden ist, nur so zum Vergleich. Also es ist ziemlich lange her. Und man kann die Oberfläche des Mars ja so grob datieren anhand der Anzahl der Krater, die man auf einer definierten Oberfläche findet. Und die Noachian-Teile sind die ältesten, da sind sozusagen am meisten Krater. Und in dieser Zeit gibt es diese fein verästelten Tälchen und Wasserläufe, die dann so sich verbinden, wo man sagt, okay, da hat es vielleicht auch geregnet und es gab irgendwie Quellen an der Oberfläche. Und dann gibt es eine lange...
Wahnsinn, dass sich das so lange hält.
Ja, ob sich das so über diese 400 Millionen da gehalten hat, ist die Frage. Es können ja auch Episoden
sein. Nee, ich meine über die 4 Milliarden seitdem.
Genau. Ja, es sagt ja auch was über die Oberfläche aus, ne? Also ich meine, so eine alte Oberfläche hast du auf der Erdoberfläche an sehr, sehr ausgesuchten Stellen, ja, irgendwo in Grönland oder in Westaustralien. Und das war es dann eigentlich auch schon.
Ich glaube, in Kanada gibt es irgendwo so eine...
Ja, genau. So diese alten kontinentalen Schilde, die auch, irgendwie sich noch ein bisschen was gehalten hat. Auf dem Mars ist das anteilig deutlich mehr. Genau, und dann gab es die zweite Zeit, die auch noch, was das Wasser angeht, wahrscheinlich interessant ist, weil das ist so zwischen 3,7 und wo es dann endet, da streiten sich die Geister so ein bisschen, vielleicht so bis 2 Milliarden vor heute. Und in der Zeit sind diese extrem tiefen Täler entstanden, ja, wo sehr viel in kurzer Zeit ausgespült wurde. Und die Interpretation ist da, da gab es halt diese katastrophalen Ereignisse, dass da irgendwas sehr kurzzeitig mal rausgeflossen ist und dann war es wieder zu Ende. Mhm. Und dann beginnt das letzte Zeitalter, das bis heute anhält, das Amazonien. Und das ist sozusagen, da muss der Mars eigentlich wie heute ausgesehen haben. Dünne Atmosphäre, eigentlich keine nennenswerte Veränderung der Oberfläche mehr, abgesehen von Einschlagskratern.
Also das die letzten 3 Milliarden Jahre so gewesen.
Genau. Mhm. Und vielleicht noch ein Faktor, der auch wichtig ist, so dass die Hochzeit des Vulkanismus auf dem Mars, in der auch diese großen Vulkane entstanden sind, die war auch recht am Anfang, also eher in der Noachien-Episode der Zeit. Und da passt es dann vielleicht auch, ne? Also die Frage ist ja, woher habe ich die dichte Atmosphäre? Vulkane haben da sicher eine große Rolle gespielt, ja? Wenn man nämlich viel CO2 in die Atmosphäre entlässt, dann habe ich das natürlich zumindest eine Zeit, bis die Sonne wieder oder der Sonnenwind wieder was abgebaut hat. Man hat aber gleichzeitig ein anderes Problem in der Erklärung dieser frühen Zeit. Und das ist das sogenannte Faint-Young-Sun-Paradox. Das ist letztlich, also wenn man so die planetare Geschichte modelliert, wenn man jetzt sehr weit zurückgeht um Milliarden Jahre, wird die Sonne schwächer. Die Sonne war einfach früher schwächer, als sie heute ist. Weniger Wärmeleistung. Das heißt, ich brauche sogar eher noch eine dichtere Atmosphäre. Und dieses Paradox ist eigentlich für die Erde formuliert worden, dass man gesagt hat, okay, auf der jungen Erde müssen wir irgendwie auch eine andere Atmosphäre gehabt haben als heute, weil sonst würde auch mit so einer schwachen Sonne könnte man auch die mit der heutigen Erdatmosphäre sozusagen eigentlich kein flüssiges Wasser produzieren, weil es einfach zu kalt ist. Ja? Und der Mars ist jetzt noch mal ein ganzes Stück weiter draußen. Das heißt, wir brauchen noch viel mehr Treibhausgase.
Viel mehr das, ja, CO2.
Wer weiß, ja, was, CO2, was vielleicht Methan.
Wasser ist ja ein sehr gutes. Genau. Wasserdampf ist ja ein sehr, sehr gutes Treibhausgas. Also der, genau. Irgendwie 80% vom Treibhauseffekt ist ja wirklich Wasser.
Genau, aber all das, also wenn man das in die Modelle reinschüttet, sagen die Planetenforscher, ist es trotzdem so ein Messerschneide oder wir müssen da ziemlich, ziemlich heftig dran drehen und das sieht dann alles nicht mehr so ganz realistisch aus. Also auch wenn man sich anguckt, wie viel Wasser der Mars mal gehabt hat, haben könnte und wie er dann verloren hat über die Zeit, das passt alles noch nicht so ganz zusammen. Also es ist nach wie vor ein valides Paradox. Ja. Ja. Vielleicht, weil es jetzt auch gerade gut passt, ich habe mich auch für mein Feature mit einem Vulkanologen unterhalten, der sich mit dem Mars beschäftigt. Der ist jetzt ich glaube, er ist recht jung, er hat jetzt noch nicht wahnsinnig viele Paper gemacht, aber er hat jetzt unter Planetenforschern nicht so den guten Ruf. was vielleicht auch damit zusammenhängt tatsächlich, dass er Vulkanologe ist und auf die falschen Konferenzen geht, weil die meisten Marsforscher nicht unbedingt Vulkanologie machen. Aber er vertritt die These, er hat sich halt auch die NASA-Daten angeguckt und gerade so die These mit dem nördlichen Ozean, den es mal gegeben haben könnte, wo da alles eine Zeit lang reingeflossen ist, das passt aus seiner Sicht nicht, weil es gibt ja spektroskopische Daten und letztlich kann man da von den spektroskopischen Daten auf die Mineralogie schließen und in dieser nördlichen Ebene gibt es ziemlich viel Olivin. Und das ist ein Mineral, es gibt's auf der Erde, das kommt aber vor allem im Erdmantel vor und das ist sehr, sehr, sehr verwitterungsanfällig. Also wenn das mit Wasser unter Oberflächenbedingungen zusammenkommt, geht es ziemlich schnell kaputt. Aber da oben liegt ziemlich viel Olivin auf dem Mars rum, relativ sicher. Und der sagte, das kann nicht sein. Und er hat die These, dass vielleicht eine Form von Lava, die wir hier nicht kennen, deren Viskosität nahe der von Wasser ist, für diese Erosionseffekte verantwortlich ist. Also, dass man da wirklich Lava hat, die ausgeflossen ist und gerade so im Amazonien, in diesem Mars-Mittelzeitalter, wo eigentlich ja schon alles sehr trocken gewesen sein muss, dass da vielleicht eher sehr flüssige Lava geflossen ist. Er schließt nicht aus, dass
es als Basalt.
Genau, ja. Er schließt nicht aus, dass diese mineralogischen Hinweise, dass da ab und zu mal ein bisschen Wasser im Kontakt war und das Gestein verändert hat, dass das sein kann, wie mit diesen Blueberries, aber es ist nicht mehr als so ein paar Pfützen, die ziemlich schnell wieder verdunstet, sublimiert, was auch immer sind. Und das meiste ist wirklich Lava, ja. Das ist aber eine Außenseitermeinung, also die Vulkanologen sind da kritisch.
Witzigerweise.
Die normalen Marsforscher, sorry.
Ja, witzigerweise, als ich hier die Themenliste durchgelesen hatte und da auf Olivin gestoßen bin, hatte ich auch Christopher gesagt, du, der Karl muss das mal noch erklären, was Olivin ist. War das nicht dieses Zeug, das ziemlich schnell erodiert? Weil ich hatte mich mal mit einem Geologen unterhalten und da waren so irgendwie Olivin und Serpentin und es gibt so ein paar sehr exotisches Zeugs, das ziemlich schnell, das sehr selten ist, weil es halt sich sehr schnell zersetzt. Und Olivin war von daher noch ein Begriff.
Wie gesagt, ist ein Hauptbestandteil des Erdmantels. Der besteht aus Olivin und Pyroxen. Also ist sozusagen im Volumen der Erde definitiv nicht selten, aber an der Oberfläche nicht so stabil. Es gibt übrigens noch eine zweite Hypothese zu diesen Mars-Mittelalter großen Ausflusskanälen, die ich auch ganz charmant finde. Ich habe mich mit einem anderen auch ziemlich altgedienten Mars-Geologen unterhalten, auch ein Amerikaner, und der auch schon in den 70ern dabei war und damals auch so an das Wasser geglaubt hat und mittlerweile sagt, okay, Wasser an der Oberfläche war wahrscheinlich wirklich nur ganz am Anfang da, wenn überhaupt. Und diese großen Flüsse könnten auch mit Gletschern zusammenhängen. Also wenn du so eine große, großräumige Vergletscherung von ganzen Kratern und so hast, und das, also so ein bisschen wie in den Chaos Trains, ne, was man ja da auch vermutet, dass da plötzlich große Schmelzwassermengen freigesetzt werden, das kann ja dann sogar fließen, obwohl die Oberfläche, an der Oberfläche der Atmosphärendruck nicht stimmt, weil es unter dem Gletscher fließt und der Gletscher sozusagen den Druck aufrecht erhält. Das kennt man aus der Antarktis. Da hat man ja mittlerweile auch so diverse subglaziale Ströme. Da gibt es ja ein ganzes Entwässerungsnetz unter den Gletschern. Ne? Der Wostoksee liegt ziemlich in der Mitte. Das ist ja so mit der größte, aber gerade so nach außen fließt da ziemlich viel. Also der Wostoksee ist ein bisschen isoliert, weil der auch in so einem Becken drin liegt in der Antarktis. Aber gerade außen weiß man, da fließt ziemlich viel ins Meer, einfach weil der unter den Gletschern sozusagen das Wasser flüssig sein kann.
Ja, wie gesagt, auf dem Mars unter den Polkappen hat man das ja oder glaubt man zumindest mit irgendwelchen langwelligen Radar oder so sowas gefunden zu haben. Ich habe es nicht mehr im Kopf. Ich
hatte sogar mal drüber Wasser geschrieben zu haben.
Das war diese Veröffentlichung. Ich war das, glaube letztes Jahr. Das haben sie mit dem Radarinstrument von Mars Express, von der altgedienten Sonde Marsis heißt das Instrument. Haben sie nachgewiesen oder meinen es gesehen zu haben, weil Wasser einfach im Radar ein ganz anderes Echo hervorruft. Aber es ist unter mehreren Kilometern Eis, wenn ich mich da recht erinnere. Und es ist kein sonderlich starkes Signal. Und was auch merkwürdig ist, es gibt auf der NASA-Orbiter mit der sehr guten Kamera?
Mars. Nee, nicht Treskers Orbiter, sondern
auch nicht Surveyor. Und die haben inzwischen so viele. Verdammt.
Also der ist auch noch aktiv, nämlich.
Mars Insight? Nee, das war der Lander.
Mars Reconnaissance Orbiter.
Ah ja,
MRO. Ja, MRO, genau. Und der hat auch ein Radarinstrument und das funktioniert, glaube ich, eine Spur anders, aber ich habe jetzt noch nichts davon gelesen, dass sie das damit verifiziert haben. Also
war da nicht auch das, auch noch was, das habe ich noch ganz gut in Erinnerung, weil das in die Countdown-Zeit gefallen ist, irgendwas mit Salzstrichen, Salzlaken.
Genau das war da.
Das ist das, was Frank vorhin auch schon erwähnt hat. Also ja. die Frage ist so ein bisschen, wie das sein kann. Okay, der Druck ist da unten höher, aber es sieht nach einem recht großen Wasserkörper aus und eigentlich kann man es physikalisch nur erklären, dass vielleicht von diesen Chloratsalzen da größere Teile drin gelöst sind. Und das spricht dann schon mal dagegen, dass da wirklich was leben kann, weil selbst die extremophilen Bakterien oder Mikroben, die wir bei uns haben, unter so einem hohen Salzgehalt, den man da bräuchte in dieser Tiefe, nicht klarkommen würden.
Nee, das ist jetzt unter den Polkappen, aber gab es nicht irgendwas auch, dass irgendwie sie so nasse Striche beobachtet haben, die mal auftauchen und dann wieder weggehen und dass sie da gedacht haben, dass dann...
Das sind diese Staublawinen, was man
dann... Linear Slope,
genau, irgendwas mit Slopes.
Slope-Linie, genau. Ja. Die sind, das sind letztlich aktuelle Ereignisse, wo man sagt, dass da vielleicht auch Wasser eine Rolle spielt, aber das ist auch sozusagen völlig irrelevant für irgendwelche, behaupte ich jetzt mal, für irgendwelche Spekulationen, was Leben angeht.
Jetzt, ich würde gerne den Sprung zum Methan wagen, damit wir da jetzt auch im Grunde zu der aktuellsten Marsforschung kommen. Also wie ist denn das jetzt gekommen, dass man eher vom Wasser weggehen möchte und sich jetzt auch mehr aufs Methan konzentriert? Ist es einfach so, man hat jetzt das Wasser so lange gesucht, bis man es wirklich nicht mehr gefunden hat oder auch kein Leben darin gefunden hat und jetzt greift man nach dem nächsten Strohhalm oder wie kam das?
Also vielleicht, also wir haben ja Curiosity jetzt schon mehrfach erwähnt. Mhm. Curiosity ist 2012 gelandet und das Missionsziel ist letztlich Follow the Water. Also schon, wir gehen dorthin, wo wir recht sicher sind, dass da mal Wasser existiert hat und gucken uns das genauer an. Curiosity ist ja diesem ganz am Ende an diesem Skycrane gelandet, also nicht mehr mit Airbags wie die Rover davor. Und die Landeellipse war deutlich kleiner und deswegen haben sie es ja geschafft, auch in diesem Gay-Krater zu landen. Ein ziemlich merkwürdiger Krater, weil er so ein Berg in der Mitte hat. Es gibt zwar viele Krater, die in der Mitte so einen kleinen Berg haben, aber Gell, da ist der zu groß, um durch den Einschlag selbst entstanden zu sein. Und da war eine Vermutung, dass der mal komplett mit Sedimenten aufgefüllt worden war. Und dann am Ende dieser Ring wieder weg erodiert worden ist. Sozusagen um den Krater wieder ausgefräst oder ausgewaschen hat. Ja? Mhm. Also je nachdem, wie stark man das jetzt werten will, was da verantwortlich ist. Und ein weiterer Grund ist, dass man aus dem Orbit auch gesehen hat, dass da Tonminerale sind. Und interessanterweise die Tonminerale sind gerade da, wo man geologisch in den Bereich geht, wo man denkt, dass das der Übergang ist vom Hesperian, also vom Mittelzeitalter ins Noachian, also in dieses ganz alte, in diese ganz alte Zeit. Also dass da, wo sozusagen eine große Klimaveränderung auf dem Mars eingetreten ist. Deswegen ist Curiosity da gelandet. Und dieser Gale-Krater war ein See. Das kann man, glaube ich, schon einigermaßen sicher sagen, also dass es da Wasser gegeben hat. Die Frage ist, in welcher Form war das flüssiges Wasser unter einem Gletscher zum Beispiel? Kann durchaus sein. Zumindest in einer bestimmten Zeit war das so. Also da gab es jetzt vor ein paar Wochen ein Paper zu, wo sie vermuten, dass da mal eine Zeit lang vergletschert war. Man sieht das unter anderem auch, das ist eines der vielen neuen Indizien, die es da jetzt gab, für das flüssige Wasser, schon an der, direkt an der Landestelle, wo die Triebwerke Sediment weggeblasen haben, hat ja Curiosity so runde Blöcke oder runde Steine gesehen, was man ein Konglomerat nennt, geologisch, und das entsteht, also runde Steine gibt es eigentlich nur, wenn irgendwie das durch ein Medium transportiert wurde, also wahrscheinlich Wasser. Und die Steine, so die Blöcke, die mal irgendwo abgebrochen sind, gerundet worden sind. Das heißt, da ist vielleicht wahrscheinlich mal was den Berg runtergeflossen und hat Steine mitgetragen und die rund gemacht. Also da gibt's viele, viele Hinweise. Sie haben ja auch irgendwie mit dem chemischen Instrumentarium unter anderem nachgewiesen, dass das Wasser wahrscheinlich pH-neutral war. Also jetzt auch keine krasse Brühe in einer bestimmten Zeit, also in dieser jungen Zeit des Mars.
Was ja durchaus eine Aussagekraft ist, weil gerade vulkanische, was diese Brühe, die aus Vulkanen rauskommt, ja meistens sehr stark sauer ist. Ich weiß jetzt nicht, ob das auf dem Mars dann auch so zu erwarten ist, von der Mineralogie her.
Genau, und ist natürlich auch was die Chancen angeht, dass da Leben entstanden sein kann, die Chancen zumindest, dass das erhöht. Ja. Aber um über das Methan zu sprechen, also ich würde sagen, dass das Wasserthema ist definitiv auch noch nicht abschließend geklärt, aber es ist jetzt ist eine hinreichende, aber nicht notwendige Bedingung für Leben so. Und die Frage ist, hat auf dem Mars mal was gelebt oder lebt sogar heute was? Und da gab es halt diese Beobachtungen von Methan. Und das ist eigentlich eine ganz alte Geschichte. Also vielleicht nur, um das nochmal anzufangen. Wir haben ja vorhin auch über die planetare Atmosphäre gesprochen, auch so im Vergleich mit der Erde. Methan gibt's auf der Erde recht wenig, aber doch deutlich mehr als wir jetzt vermuten auf dem Mars. Ungefähr 30.000 Mal mehr in der Atmosphäre. Das Methan bei uns entsteht zu großen Teilen durch mikrobielle Aktivität. Also, was weiß ich, das ist der absolute Löwenanteil. Vulkanische Ausgasung, also das Erdgas besteht ja hauptsächlich aus Methan. Also sozusagen, was die Erde so abgibt, fossiles oder was ja auch wieder mit Leben zusammenhängt, aber auch was Vulkane selber abgeben, spielt aber auch eine Rolle. Und es gab schon seit den 60er Jahren immer wieder Berichte darüber, dass man jetzt mit Teleskopen auf der Erde spektroskopisch auf dem Mars Methan in der Atmosphäre nachgewiesen hat. Eine der ersten Beobachtungen war so in der Zeit Ende der 60er, also auch vor Mariner 4 die ersten Bilder übermittelt hat. Das ist aber relativ schnell wieder kassiert worden, weil das also methodisch
inkorrekt,
sehr umstritten war. Weil wir gucken von der Erde durch unsere Atmosphäre durch auf einen Planeten, der fast kein Methan hat, und wir haben recht viel. Das heißt, das ist schon herausfordernd. Also da ist sehr viel Rauschen im Weg.
Ja, das ist einer der Gründe, warum man gerne mehr Weltraumteleskope haben möchte und glaube ich auch haben sollte, weil das eine, das wir haben, ist doch ein wenig überlastet.
Genau. Interessanterweise, also der letzte sehr große Methan-Hype, dann vor Curiosity, war 2009, und auch das war wieder ein erdgebundenes Teleskop. Ich habe es jetzt leider gerade nicht im Kopf, welches Teleskop das war. Könnte Keck gewesen sein oder so, also auch eins von den recht großen. Ich glaube, mit Keck machen sie auch viel Spektroskopie. Und auf Hawaii. Und auch da haben sie 2009 gesehen wieder, okay, es gibt schon Methan irgendwie. Und Curiosity hat zuerst keins gesehen. Also sie haben ja diese Laborgeräte, Massenspektrometer, Gaschromatograph, so alles, was man so haben will, an Bord. Aber dann gab es Ende 2014 eine Pressekonferenz, und sie haben das da sozusagen schon zwei Jahre lang sich angeschaut und haben gesagt, okay, wir haben jetzt Methan gefunden. Das war auf der AGU bei der American Geophysical Union, also so das Hauptergebnis sozusagen. Da gab es eine Pressekonferenz mit dem Chefwissenschaftler John Grotzinger damals. Und da war sozusagen die Entdeckung nicht, wir haben Methan gesehen, sondern das Methan verändert sich, also der Gehalt des Methans, was wir messen mit dem Rover, verändert sich über ein Marsjahr, geht das einmal rauf und einmal runter. Also wir sehen einen Methanzyklus über ein Marsjahr, also vielleicht hängt es irgendwie mit Klimaschwankungen zusammen.
Ja, ich habe so in Erinnerung, dass man da spekuliert hat über Staub, also über Methan, das durch Staub adsorbiert wird und sowas und ähnliches.
Also was du gerade ansprichst, ist sozusagen die zweite Komponente. Also es gibt letztlich zwei Probleme mit dieser Entdeckung, weil man muss ja irgendwie erklären. Die eine ist die Quelle. Wo kommt das Methan her? Ne? Und dann kann man natürlich sagen, okay, vielleicht ist der Mars tatsächlich vulkanisch aktiv. So, das wäre mal so eine recht einfache logische Hypothese. Ja, müsste man nachweisen. Könnten natürlich auch irgendwo Bakterien in der Tiefe was machen, ja, was natürlich irgendwie zu diesem saisonalen Zyklus besser klappt. Was sie damals gemacht haben.
Es gibt ja durchaus abiologische Prozesse, mit denen Methan entstehen kann.
Absolut, genau. Ja.
Also auch organische
Bewegungen. Chemisch letztlich mit UV-Strahlung und wobei die zersetzt ist, glaube ich, eher, aber klar. Also das kann man überlegen. Was sie sich damals für die Quelle überlegt haben, sind auch wieder so Gashydrate im Untergrund, die halt immer mal wieder wärmer werden. Also es gibt sozusagen Methanreservoir im Untergrund und das wird immer mal wieder freigesetzt. Dieses Modell ist auch immer noch, glaube ich, wird immer noch wieder vorgezeigt von der NASA. Das zweite Problem, und ich würde sagen, das ist das Größere, ist die Senke, ja, weil die mittlere Verweildauer eines Methanmoleküls in der Marsatmosphäre liegt bei 300 Jahren. Das heißt,
viel länger ist als auf der Erde auch. Auf der Erde sind es so 10 Jahre.
Ja, ich weiß gar nicht, woran das liegt auf der Erde. Vermutlich auch wieder in irgendwelchen
Sauerstoff. Proben,
die es abbauen. Und Sauerstoff.
Sauerstoff.
Oxidiert
einfach.
Ja, okay. Genau. Und auf dem Mars haben wir jetzt den Sauerstoff nicht. Und ich glaube, UV-Strahlung spielt die Hauptursache bei dem Zersetzen. Das heißt, wir brauchen eigentlich eine Senke, die sehr, sehr, sehr viel schneller funktioniert. Es gab dann so schöne Bilder, auch die Frage, ist das vielleicht was Lokales im Gale-Krater oder in der Umgebung von Curiosity? Wird da in der Gegend irgendwas freigesetzt und wieder abgebaut, vor allen Dingen auch? Also da hatten sie dann auch irgendwie eine Region auserkoren. Bitte?
Muss ja gar nichts. Reicht ja aus, wenn dort freigesetzt wird, irgendwie so zu einer bestimmten Zeit, dann hat man dort eine hohe Konzentration, aber es wird ja immer vom Wind weggeblasen.
Oder es verteilt sich, ja, okay.
Ja. Das war so das, was ich noch in Erinnerung habe, aber ich habe es nicht nochmal nachgelesen und das ist Jahre her.
Also ich habe jetzt halt zwei Forscher gesprochen. Der eine ist auch, ein Spanier, Ich plugge das jetzt ja auch kurz. Ich habe das in einer Folge von Astrogeo in der Tiefe ein bisschen beleuchtet. Hört es euch gerne an. Und der eine Forscher, das ist wie gesagt ein Spanier, der an diesem Wetterinstrument auch an Bord von Curiosity beteiligt ist, aber der macht auch Atmosphärenmodelle. Und der zweite Forscher, mit dem ich gesprochen habe, der ist ein Franzose, der mit Mars Express-Daten arbeitet. Und der hat letztes Jahr ein Paper rausgebracht, wo sie versucht haben, mit einem Spektrometer an Bord von Mars Express, ja, die jetzt irgendwie 16 Jahre im Orbit ist, diese Methanplumes oder dieses Ansteigen des Methans nachzuweisen. Und der hat mir gleich am Anfang gesagt, uns ist schon klar, Mars Express ist nicht so richtig geeignet, diese extrem geringen Konzentration, da geht es um 1 ppb, also 1 parts per billion. Das ist ziemlich wenig und messtechnisch sehr anspruchsvoll mit so einem alten oder nicht so sensitiven Instrument, was dafür gar nicht ausgelegt war, nachzuweisen. Aber sie meinten es damals gesehen zu haben. So, und interessant ist jetzt, dann gab es ja noch den Trace Gas Orbiter. Das ist die neue ESA-Mission, die 2016 gestartet ist und jetzt seit ungefähr einem Jahr wissenschaftliche Daten aufnimmt. Und deren Hauptziel ist der Nachweis von Methan. So, also da haben sie sogar zwei Instrumente drauf, zwei Spektrometer. Die schauen immer in Richtung Sonne durch die Atmosphäre durch, also Richtung Horizont, Richtung Sonne sozusagen. Und aus dem Spektrum, was sie da
suchen kriegen, nach Absorptionslinien.
Suchen sie die Absorptionslinien und das Ding ist ziemlich, also zum einen hat es sowieso zwei unabhängig arbeitende Spektrometer, die auch leicht unterschiedlich funktionieren, so wie ich das verstanden habe. Und die Genauigkeit liegt Größenordnung unterhalb von dem, was Curiosity gesehen hat. Und der Trace Gas Orbiter sieht dieses Methan nicht.
Okay.
Es ist, also es scheint nicht da zu sein. Das ist irgendwie Faktor 50 bis 100 irgendwie unter dem, was Curiosity glaubte zu sehen. Da passen sozusagen, da passt irgendwas nicht. Ja. Und ich fand das ziemlich spannend. Also eine Frage ist jetzt, was ist das Problem von Curiosity? Der Spanier, der da in dem Missionsteam ist, hat gesagt, klar, also wir versteifen uns da nicht drauf, aber wir müssen mal gucken, vielleicht, eine Vermutung ist, dass der Trace Gas Orbiter ganz nah an der Oberfläche nicht so genau misst, wie weiter oben, der misst durch die gesamte Höhe der Atmosphäre. Also vielleicht ist das hier sehr lokal, aber dann muss diese Senke noch mal stärker sein, dass es sich gar nicht so weit verteilen kann in der Atmosphäre. Also man, das für die Atmosphärenmodelle, die man rechnet, um sowas zu erklären, heißt es immer, man schränkt die Rahmenbedingungen noch mal viel stärker ein. Und das macht es natürlich irgendwann wieder hinreichend unwahrscheinlich, dass es wirklich so ist. Der Franzose meinte, ja, vielleicht müssen wir uns doch das Curiosity-Ergebnis nochmal genauer angucken. Weil Curiosity hat das Problem, die haben das Ding zwar in einem Reinraum gebaut und die Laborexperimente auch mit einer Schutzatmosphäre eingepackt, aber noch auf dem Startplatz gab es dann ein Leck. Das heißt, Curiosity hat Erdluft mit auf den Mars genommen, die 30.000 Mal mehr Methan enthält. Und es könnte natürlich sein, dass da immer mal wieder ein bisschen was freigesetzt ist. Die NASA-Leute haben das kommuniziert und auch gesagt, ja, wir haben so verschiedene Sachen ausgeheizt und probiert. Wir sind recht sicher, dass das nicht mehr da ist. Ja, aber da ist natürlich so ein bisschen Restzweifel da.
Vor allem, wenn das Ganze nach Jahreszeiten unterschiedlich ist, kann es natürlich auch einfach sein, je nach Wärme des Rovers selbst, dass dann mal mehr und mal weniger ausgast.
Genau, also das ist jetzt zumindest nicht auszuschließen. Der beheizt sich ja immerhin selber, aber natürlich spielen sicher die Umweltbedingungen auch eine Rolle. Ja.
Das ist ja generell so ein Thema, da will ich ja jetzt gar nicht so groß drauf eingehen, aber das, was ja immer bei so Mars-Mission besprochen wird, dieses Planetary Protection-Thema, dass man überhaupt in Frage stellt, dass überhaupt irgendwie Menschen oder so je auf den Mars kommen sollten, weil dann der Mars sozusagen nicht mehr in Mint Condition ist und man da, ab dem Moment im Grunde, wo Menschen den Mars betreten, nicht mehr sagen kann, wenn man dann eine Mikrobe findet, hat man die nicht vielleicht doch mitgebracht. Ähnliches Problem hatte ja man schon bei gewissen Mondmissionen, wo dann so ein Lander irgendwie dann doch Bakterien entdeckt hat, die er eigentlich mitgebracht hat. Das ist ja wahrscheinlich dann auch nochmal ein ganz großes Thema. Also wenn man was findet, wie sicher ist man sich, dass es nicht doch mitgebracht wurde? Also generell genau. Bei Wasser, bei Methan, bei allem.
Und das ist ja sogar auf einem viel einfacheren Level hier, ja, weil es ja wirklich nur um ein recht einfaches Gas geht und jetzt gar nicht um irgendwelche Mikroben.
Was ist denn jetzt, um vielleicht mal so den Sack zuzumachen, was ist denn jetzt so der aktuellste, so die aktuellste Standpunkt gegenüber Methan und Wasser? Also wir wissen, es gibt wahrscheinlich flüssiges Wasser irgendwo auf dem Mars. Wie das Wasser dann aussieht, ist fragwürdig, ob das lebensfähig ist. Das Methan ist mal da, ist mal nicht da.
Oder gar nicht da.
Was ist denn jetzt so, sagen wir mal, der Status quo, wo man jetzt quasi in Zukunft ansetzen möchte? Also will man sich wieder mehr aufs Methan konzentrieren, mehr aufs Wasser konzentrieren? Gibt es vielleicht sogar noch einen dritten Punkt, auf den man sich konzentrieren könnte? Was ist so der Status quo?
Also ich denke mal, wo es jetzt hingeht, daran kann man es ja so ein bisschen ablesen, ist, dass sich die Missionen zunehmend auf die Tiefe konzentrieren, also dass man sagt, okay, wir müssen auf jeden Fall von diesen UV-kosmische Strahlung und auch chloratbelasteten Böden weg, wir müssen da irgendwie weiter runter, also auch wenn wir Altes suchen, weil ja auch irgendwie fossile organische Stoffe müssen, wenn dann irgendwo in der Tiefe liegen.
Stimmt, die organischen Stoffe, die hatten wir noch gar nicht besprochen.
Ja, also die sucht
da ist ja zwischendurch fast schon Erdölfieber ausgebrochen.
Genau.
Kannst du ganz kurz nochmal drauf eingehen, was ihr mit organischen Stoffen meint? Also so einfach.
Man hatte zwischendurch organische Stoffe gefunden, ich glaube auch mit Curiosity. Und das war dann am Ende es waren Kohlenwasserstoffe, die mit Schwefelverbindungen und allem Möglichen dann im Laufe der Zeit wohl angereichert wurden. Natürlich auch dadurch, dass sie in der Strahlung die ganze Zeit sind und wenn man ein paar hundert Millionen Jahre Zeit hat, dann ist es völlig egal. Dann bringt auch das bisschen kosmische Strahlung durchaus chemische Effekte mit sich. Aber man hat natürlich gesagt, organische Stoffe gefunden und weil organisch immer nach Leben klingt, hat das entsprechend richtig gut geklickt und hat jede Menge Schlagzeilen produziert.
Es könnte durchaus sein, das hat mit der, es gibt so einen Chemiker am Max-Planck-Institut in Göttingen für Sonnensystemforschung, Fred Goßmann, sehr unterhaltsamer Typ, der war auch an dem Viele-Länder beteiligt, und der meinte, dieses Perchlorat vor allen Dingen, also der Hauptbestandteil da ist im Boden, wenn man das heiß macht, haut das alles kaputt, ja, weil das dann so ein bisschen exotherm reagiert. Und der Gaschromatograph, Massenspektrometer von Curiosity, genau, die machen das Zeug heiß. Das ist halt ein Ofen. Da ist ein Ofen davor, bevor da die Analytik läuft. Und es kann durchaus sein, dass da einfach alles zerstört wird. Ja. Und diese Perchlorat-Erkenntnis, die ist eigentlich jünger als die Konzeption von Curiosity. Also da hat man sozusagen seither zumindest ist man sich seither deutlich sicherer geworden, dass da alles voll liegt mit dem Zeug. Also es kann durchaus sein, dass es organisches Material gibt. Und natürlich muss es überhaupt nicht mit Leben zusammenhängen. Ne? Also Organik gibt es ja auch auf Kometen und Asteroiden. Es sollte eigentlich auch da liegen, weil ja auch Meteoriten da oft auf dem Mars runterkommen. Und genau, deswegen will man in die Tiefe, genau, um das sozusagen fortzusetzen. Die andere Sache ist, dass man ja auch Sample Return machen will. Da gibt es jetzt auch diese Anstrengungen von ESA und NASA zusammen.
Haben wir im Kanton drüber geredet.
Genau, ja, weil auch da kann man natürlich dann nochmal deutlich sicherer sein, dass man da jetzt nicht irgendeinen blöden Fehler macht. Ja,
ja, Perseverance, also Mars 2020 soll das ja vorbereiten und die Proben nehmen. Dann soll aus Europa ein Fetch-Rover kommen, der dann basieren soll auf dem ExoMars-Rover und den zu einer Raketenstufe bringen, die dann auch noch extra gelandet wird. Die soll jetzt gerade entwickelt werden. Da gibt es schon einen Kontrakt, dass man 10 solche Raketen bauen soll und liefern soll, von denen dann die meisten zum Test da sind und eine soll fliegen.
Mhm. Also was ich mich frage, ist natürlich jetzt auch nochmal irgendwie so recht teure Mission letztlich zusammen lohnt, 7 Milliarden, aber wahrscheinlich oder? Schon.
7?
Ja, genau. Zwei Raumfahrtagenturen mindestens. Ich finde schon, dass man das wagen sollte, weil man einfach im irdischen Labor andere Sachen machen kann. Trotzdem ist die Frage, ob spätestens dann das Ergebnis vielleicht auch wieder das Ende erstmal bedeutet von dieser Mars-Hochphase, die wir gerade noch haben, ja, wo die NASA vielleicht auch die Indizien für flüssiges Wasser sehr erfolgreich hochgejubelt hat.
Ja, aber das ist halt wirklich das Problem, das ich mit den Kosten habe. Wäre das Ganze auf einem Kostenniveau, das viel niedriger wäre, bräuchte man das nicht. Dann könnte man das alles viel leichter verteidigen. Und könnte sicherlich auch bei der Wissenschaft etwas objektiver und entspannter erstmal rangehen. Und ja, das ist halt, es ist sehr viel PR dabei. PR, die halt die Ausgaben rechtfertigen auch soll. Und ja, es ist halt ein Problem.
Ja, ja, wobei Sample Return, sicher kann man das auch irgendwie billiger machen, als sie das jetzt machen, mit hier irgendwie hochwerfen und dann wieder einsammeln und so, aber das ist schon aufwendig, ne? Und da gewinnst du auch nichts, indem du es mehrmals versuchst, würde ich sagen. Nicht sonderlich viel, oder?
Naja, wenn du schon mal dabei bist, 10 solche Raketen zu bauen, dann kannst du auch noch ein paar mehr bauen und sagen, naja, es gibt ja noch andere Gelegenheiten, wo man auch mal irgendwo ein Sample nehmen könnte und irgendwo hinbringen kann.
So ist ja. Ja, ja, wobei, weil du musst ja bohren, du musst das wieder in den Orbit starten, du musst es zurückbeschleunigen und das kannst du ja nicht beliebig klein machen. Ne? Also da braucht man schon einen gewissen Grundaufwand.
Ja, ja, man braucht so eine 400 Kilogramm Rakete ungefähr, um 16 Kilo in Orbit zu bringen. Aber ich sag ja, die Technik an sich kann man ja auch anderswo verwenden. Man kann ja auch damit Proben vom Mond zurückschicken. Man könnte drüber nachdenken, ob man von Asteroiden Proben nimmt und die zurückschickt oder irgendwas in der Richtung. Man könnte auch einfach sagen, hey, vielleicht nehmen wir von verschiedenen Stellen auf dem Mars Proben. Vielleicht auch nicht unbedingt mit einem extra Rover, aber irgendwie, man könnte da durchaus sagen, okay, wir haben die Technik jetzt einmal entwickelt, dann können wir es auch ein bisschen mehr als nur einmal bauen, weil die Entwicklung ist immer der Löwenanteil der Kosten. Wenn man schon mal dabei ist, stellt einfach noch 3 hin, fertig. Ich meine, du baust ja sowieso 10 Stück davon, 8 davon für Tests, 1 als Reserve und 1 für den eigentlichen Flug. Und was spricht dagegen, einfach noch 5 andere dazu zu bauen, weil du bist ja sowieso dabei. Also es macht sehr wenig Sinn, die Technik nicht einfach in überschaubaren Umfang einfach mehrfach zu bauen, was einfach von Kosten her sehr billig machbar ist.
Ja. Auf der anderen Seite braucht man natürlich schon mehr Geld, es mehrfach zu bauen. Und die Frage ist, ob das funktioniert, ne? Also ob die Raumfahrtagenturen das können.
Ja. Ja, wie gesagt, die Erfahrung gerade mit Mars Express zeigt ja, dass man kann es sehr, sehr viel billiger machen, wenn man es einmal gemacht hat und dann sagt, okay, wir
Ja, wobei meine These ist, das funktioniert bei einer Mission, die straightforward ist, ne? Also irgendwie Orbiter, okay, da ist jetzt wenig Risiko drin, es ist, die Instrumente musst du irgendwie bauen, die müssen was können, aber Sample Return ist ja eine andere Liga, ne? An Komplexität wieder. Und die Komplexität brauchst du in dem Fall, so per Definition.
Ja, du hast halt einen Lande, der hat eine gewisse Nutzlast und du kannst dir dann überlegen, naja, wir haben jetzt einen Lander gebaut mit einer Nutzlast, die Nutzlast muss nicht unbedingt eine Rakete sein. Da kann man auch wieder anderes mit befördern, dass vielleicht ein Bohrgestänge. Stell dir vor, du baust genau so einen Lander und anstatt der Rakete ist da halt ein großes Bohrgestänge drin, mit dem du dann halt ein paar Meter runterbohren kannst, was halt so von den Ausmaßen und vom Gewicht her sicherlich in der gleichen Liga ungefähr spielt. Wenn man einfach, dass man einfach so ein modulares Denkschema einfach langsam mal bekommt, dass man sagt, okay, dieses Ding macht Folgendes und den eigentlich funktionellen Teil, den können wir dann irgendwie austauschen, wie wir es ja wie jeder LKW, ne? Der LKW hat halt die Räder, hat einen Motor, hat ein Lenkrad und so weiter und hinten drauf ist dann ein Müllfahrzeug, eine einfache Pritsche oder eine Feuerwehr oder sonst irgendwas. Und so ähnlich kann man das ja auch, so ähnlich wird es ja auch mit Satelliten gemacht, da hat man ja auch so einen Bus. Der Bus macht alles, was der Satellit so können muss und dann hat man die Nutzlasten, die man braucht. Und mit einem Marslander geht das ganz genauso. Den Marslander brauchst du eigentlich bloß, um runterzukommen und dann bringt der deine Nutzlast mit und um die Nutzlast musst du dich dann kümmern, aber dafür brauchst du dann einfach bloß Interfaces und Standards, um die unterzubringen. Ja, in Berlin gibt es Tom Segert von Berlin Space Technologies. In Berlin hat er eine Satellitenfabrik und mit dem hatte ich mich sehr gut unterhalten, genau über solche Themen. Und der baut halt selbst Satelliten und da geht es halt wirklich so um Standardisierung und dass man halt wirklich so einen Bus hat, wo man dann die einzelnen Teile einfach austauschen kann und das von Anfang an so baut, dass man möglichst modular alles mit möglichst geringem Entwicklungsaufwand dann auch modifizieren kann, so wie es der Kunde gerade braucht.
Unabhängig jetzt davon, auf welchem Wege man es erreicht, ist ja so die Frage, ob man diese Milliarden weiter in die Marsforschung steckt, ne? Weil es ja irgendwie viele
Orte. Daran habe ich halt meine Zweifel.
Im Sonnensystem gibt. Ich meine, der Giovanni Leone, dieser Vulkanologe, der da so recht kritisch war, der hat auch gesagt, das Key-Zitat von dem war ich, Money makes Mars wet or dry. Ja, also es ist in jedem Forschungsantrag geht es natürlich in den ersten 10 Sätzen um Wasser und um Leben, weil das sozusagen das ist, was die Neugierde anstachelt oder halt auch die Motivation anstachelt, da Geld reinzustecken.
Ist natürlich schade, dass man nicht ehrlich in so einen Antrag reinschreiben kann. Ich würde gerne die geologische Formation X untersuchen, weil ich als Geologe das spannend finde und da nicht irgendwas vom grünen Mars erzählen muss, sondern sagen muss, ja, wir sind Geologen und wir untersuchen Geologie auf dem Mars und wenn ihr uns dafür nicht Geld gibt, warum machten wir dann überhaupt Wissenschaft? Also, dass man da immer so, was glaubst du, woran das liegt oder ob sich das, also zwei Fragen, glaubst du, du weißt, woran das liegt, dass es sich immer so aufs Leben fokussiert und auf die grünen Marsmännchen und werden wir irgendwie je davon wegkommen und irgendwie mal ein bisschen eine nüchternere Marsforschung machen können?
Gute Frage. Vielleicht ist es ja auch, also ich weiß es nicht, warum. Ich würde sagen, dass das in den Forschungsanträgen ganz oben steht, ist vielleicht ja auch gut, weil das ja heißt, dass die Wissenschaft am Ende doch nicht so abgehoben ist, dass sie sich nur für ihre hochspezialisierten Fachthemen interessiert, die aber keinem Menschen sonst was sagen auf der Straße, ja, sondern dass da ist durchaus erstmal in der Grundmotivation um was geht, was uns alle irgendwie reizt, ja, gibt's Leben da draußen. Der Mars ist da, man kann hin, man kann drauf landen. Ja? Die Venus ist zwar irgendwie größenmäßig ein Zwilling der Erde, aber da wollen wir nicht mal Sonden hinschicken, also drauf, um drauf zu landen, weil das einfach technisch schwierig ist.
Man bittet jetzt gerade um Konzepte. Die NASA will gerade, ja. Also die erinnert auch gerade Leute daran, bitte Deadline, bis dann, bitte schnell.
Es gibt ja auch in der Planetenforschung, wie überall, so Zyklen. Die Venus rutscht da wieder rein, gerade Uranus und Neptun rutschen da jetzt wahrscheinlich auch bald wieder rein. Saturnmonde kommen wahrscheinlich dann irgendwann wieder und so, aber beim Mars sehe ich diese Hochphase ihrem Ende entgegenschreiten, würde ich sagen. Ja. Es sei denn, es gibt noch irgendwelche großartigen Entdeckungen, was wahrscheinlich trotzdem viele Menschen nicht davon abhält, irgendwie das toll zu finden, da bald hinzufliegen.
Wobei ich denke, es könnte so ähnlich laufen wie auch auf der Erde, dass zwar die Hochphase, eine bestimmte Form von Hochphase jetzt zu Ende geht, aber das Ganze in kleinerer Form und günstigerer Form einfach zurückkommt. Wir haben die ersten CubeSats gesehen, die im Mars-Vorbeiflug funktioniert haben und einfach Signale weitergeleitet haben. Wir sehen im Erdorbit hunderte CubeSats, die Erdbeobachtung machen, also durchaus sinnvolle Beobachtung auch, dass man landwirtschaftlich beurteilt, was fehlt jetzt meinen Pflanzen dort und so weiter. Also da guckt man einfach nach Chlorophyllgehalt und so weiter. Also man kann durchaus echte Wissenschaft auch mit sehr kleinen Sonden machen. Und der Peter Beck, der die kleine Elektron-Rakete baut, der will unbedingt zur Venus fliegen. Die Rakete soll demnächst Sonden zum Mond schicken, auch so im paar Kilogramm-Bereich. Und sowas kann dann durchaus kommen. Und wenn man davon sehr viele hat, da kann schon einiges rauskommen. Das Wichtigste, was ich glaube, dass auf dem Mars wirklich fehlt, ist Bandbreite. Auf dem Mars werden derzeit die Daten gewonnen und die werden entweder direkt zur Erde gefunkt, sogar von dem Rover, also Curiosity hat einfach so eine kleine, nicht unbedingt Parabolantenne, das ist eine bestimmt Phased Array Antenne, die dann zur Erde gerichtet wird und dann funkt der Rover einfach selber zur Erde, was irgendwie ziemlich lächerlich ist, weil das ist so eine pizzagroße Antenne, die dann zur Erde funkt. Während herkömmliche Satelliten, Nachrichtensatelliten durchaus Antennen haben mit 22 Metern Durchmesser und mehr. Sowas könnten wir im Mars-Orbit echt mal gebrauchen, weil dann könnten wir weit mehr als 100 Mal so viel Daten vom Mars zur Erde schicken. Wenn man einfach mal einen Satelliten dahin schicken würde, der wirklich optimiert darauf ist, dann könnten wir wirklich mehrfache, hundertfache Menge an Daten einfach zur Erde funken. So auch mal
und das würde ja auch so mit so kleinen CubeSats dann gut funktionieren, ne? Die ja, da ist ja die Kommunikation so das Bottleneck auch so ein bisschen, gerade wenn du
ja, genau.
Interplanetare Distanz überwinden musst. Ja.
Ja, auch das und einfach auch, dass ein Rover einfach mal ein Video schicken kann, während er fährt. So dass die Leute wissen, wie er reagiert und so, weil die ganze Steuerung läuft ja alles mit Standbildern, die dann aufwendig ausgewertet werden. Die Elektronik.
Ja, nur Livestream ist schwierig, ne?
Ja, Livestream wird schwierig. Man hat halt immer so Latenz von Minimum 6 Minuten. So ein Ping dauert halt eine Weile. Aber halt, dass man überhaupt mal weiß, wie das alles genau funktioniert. Man hat bis heute keine ordentlichen Aufnahmen von diesen Staubteufeln, die man ja immer auf den Bildern sieht. Aber ein richtiges Video davon hat man nicht, weil einfach die Bandbreite dafür fehlt. Und das andere ist dann natürlich die Bordcomputer, die unglaublich miese Technik sind. Also wirklich, also auch auf dem Niveau, was man heutzutage machen könnte, ist das unterirdisch mies. Da braucht man kein Blatt vor den Mund zu nehmen. Das sind, kennst du noch diese Mac-Rechner, diese schönen mit den, die 97 eingeführt wurden, diese G3 mit den, diese
mit dem
orange leuchtenden Leuchtfarben-Dinger. So auf dem Niveau sind die plus halb so schnell. Also das sind die Chips, die dort verbaut werden. Und das ist mit nichts mehr zu rechtfertigen. Also das geht auch heutzutage alles sehr, sehr viel schneller. Mhm. Ja, und dafür geben wir halt 2,5 Milliarden aus.
Ja.
Es ist halt, also Raumfahrt ist halt zurzeit, es ist nicht Hightech, es ist High-Cost-Tech. Und das ist ein Wandel, der uns noch bevorsteht. Das hat ja SpaceX auch gezeigt, dass das anders geht. Und da werden wir in ein paar Jahrzehnten werden wir auf diese Zeit zurückgucken und es werden sehr viele Leute mit dem Kopf schütteln,
das ist, die Hände über den Kopf. Das ist auch eine interessante Frage, was so die Motivation angeht, warum wir es machen. Ich bin im Zuge von Rosetta eigentlich, da ging es so darum damals, ob die Bilder rechtzeitig rausgegeben werden, irgendwie so wie so eine Live-Cam vom Kometen oder ob sie zurückgehalten werden. Da gab es dann eine größere Debatte, die ich mit ausgelöst habe. Und da gab es dann so Missionswissenschaftler, ich habe damals einen offenen Brief geschrieben an verschiedene Wissenschaftler der Mission. Und da gab es dann Leute, die in der Raumfahrt arbeiten, in Instituten, also Wissenschaftler, also keine Leute, die Hardware bauen, aber die dann mir geschrieben haben in meinem Blog, in den Kommentaren. Raumfahrt ist ja vor allem dazu da, Wirtschaftsförderung zu treiben, sozusagen. Also da werden teure Instrumente entwickelt, die ganz tolle Sachen können, die sozusagen die Industrie noch nicht von der Stange produzieren konnte bis dahin. Und das treibt sozusagen die Wirtschaft an. Und alles andere kommt hinterher. Also das ist sozusagen, und das fand ich eine ziemlich harte Ansage. Das war jetzt auch keine offizielle Institutsaussage. Man kann, finde ich, so, wenn man jetzt, Frank, deine Argumentation hernimmt, auch natürlich fragen, ob das so stimmt. Aber es erklärt so ein bisschen das Mindset, was so unter dem jetzigen System vorherrscht. Wir wollen jetzt nicht möglichst effizient das machen, sondern wir wollen möglichst High-End Instrumente, für die wir auch gerne viel Geld ausgeben, ausgeben letztlich und den Unternehmen geben, die sie bauen, damit die dann sozusagen Dinge lernen, die sie dann wieder, keine Ahnung, für Erdbeobachtungssatelliten verkaufen können, um sich international durchzusetzen.
Dummerweise.
Und das ist natürlich für die Grundlagenforschung trotzdem eine harte Ansage, finde ich.
Ja, es ist halt, dummerweise ist das Ergebnis davon das Gegenteil. Weil diese ganze Hightech dann halt entwickelt wird, das braucht viele Jahre. Und in dem Moment, wo man fertig ist und die dann endlich verbaut hat in diesen sehr teuren Missionen, die sich dann auch immer wieder verspäten, weil halt die Budgets auch so hoch sind und da entsprechend Probleme mit Missionsassurance und so weiter alles sind, das verspätet sich dann so lange, bis die Instrumente dann schon lange nicht mehr auf dem Stand der Technik sind, gerade weil man sie halt auf Hightech getrimmt hat.
Ja, wobei wir ja erfolgreiche Missionen gesehen haben. Ne? Also die funktionieren absolut, ja, durchaus, auch wenn sie jetzt nicht die schnellsten Rechner an Bord haben. Man hätte vielleicht mehr bauen können oder so. Ja.
Es liegen ja genügend Instrumente auch rum, die auch einfach entwickelt werden, auch für Missionen, die nie fliegen. Man hat ja Ersatzinstrumente von Mars 96 dann durchaus in Mars Express 1 eingebaut und ich glaube, Venus Express hat auch irgendwie alte Instrumente benutzt. Das kann man durchaus machen und das spart erhebliche Mengen Geld ein, wenn man einfach schaut, okay, welche kommerzielle Technik können wir hier einfach einbauen? Da könnte man durchaus große Mengen an Geld sparen. Sicher nicht an allen Stellen, aber doch an vielen. Gerade weil auch heutzutage die Consumer-Technik ist zum Beispiel relativ gut strahlengeschützt im Gegensatz zu früher. Diese strahlungsgeschützten Prozessoren halt, also hättest du damals deinen Mac genommen und hochgebracht, der wäre kaputt gegangen und zwar sehr schnell. Heutzutage sind die auf Silicon-on-Insulator-Technik basierend und das war damals der große Trick, um die irgendwie strahlungsgehärtet zu machen. Und heutzutage ist es halt einfach Standard, weil man das braucht, um nicht so viel Strom zu verbrauchen bei den Chips, damit die nicht zu heiß werden, Leckströme reduzieren und so weiter. Da ist wirklich, es gibt sehr viel Consumer-Technik, die raumfahrttauglich im Prinzip ist. Man muss halt einfach bloß die mal kurz irgendwie in der Vakuumkammer dann auch mal testen und halt auch mal in Teilchenbeschleuniger bringen und auf Strahlungsresistenz testen. Das ist alles notwendig, aber es gibt da durchaus Dinge, die einfach von der Stange kommen und dann einfach die Tests bestehen. Und dann gibt es keinen Grund, die nicht zu benutzen.
Ich denke auch, wir können wahrscheinlich auch, was den Mars angeht, optimistisch sein, auch wenn vielleicht der Stern des Lebens oder des Wassers dort und des Methans weiter sinkt.
Also ja. Zum Mars fliegen und untersuchen, ja, aber vielleicht nicht immer mit dem Fokus auf Leben finden, sondern auf andere interessante Sachen finden.
Genau, es sei denn, Elon Musk macht seine Pläne wahr und schickt da Menschen hin und dann wird es da sicher über kurz oder lang Leben geben, bin ich mir recht sicher, selbst wenn da vorher keins da war.
Vielleicht, ja, über kurz oder lang wird es vielleicht kurz Leben geben, bis sie dann alle an Strahlenkrankheit sterben.
Wobei man ja, nein, also die Menschen vielleicht nicht, aber das, was die Menschen so mitbringen.
Ja, okay.
Wobei bei Perseverance das durchaus zu sehen ist, da ist ja auch ein Experiment dabei, um Treibstoff auf dem Mars zu gewinnen aus der Marsatmosphäre. Also das geht schon in die Richtung. Also man will jetzt wahrscheinlich wirklich dieses alte NASA-Projekt, was man schon zu Apollo-Zeiten hatte, dass man erst den Mond und dann zum Mars, dass man das dann irgendwie umsetzt.
Gut, wie das sich jetzt ausspielt, werden wir dann die nächsten 20 Jahre begleiten. Vielleicht auch im Podcast. Mal schauen, wie lange wir das durchhalten, wie lange es Podcast geben wird. Ich danke dir, Karl, dass du dir die Zeit genommen hast, hier mit uns so ein bisschen über den Mars zu sprechen und auch über den Mars zu diskutieren. Kann man dieses Feature, was du am Anfang erwähnt hast, noch irgendwo nachhören? Dieses von 2015? Also
das Manuskript ist noch auf der Deutschlandfunkseite online, das Audio nicht mehr, das ist schon depubliziert, aber ich habe es auf meiner eigenen Seite hochgeladen, also den Link darfst du gerne verteilen.
Alles klar, dann packe ich das in die Shownotes und genau, dich kann man auch regelmäßig wahrscheinlich dann bei Deutschlandfunk Forschung aktuell hören in verschiedenen Beiträgen.
Genau, Forschung aktuell. Ich mache auch immer noch diese halbstündigen Sendungen Wissenschaft im Brennpunkt, nicht nur zu Raumfahrtthemen, auch zu geologischen Themen. Und ansonsten bin ich noch jetzt zunehmend aktiver die letzten 2 Jahre bei den Weltraumreportern. Das ist ein Projekt bei den RIF-Reportern. Da läuft auch mein Podcast mittlerweile, wird damit ausgespielt. Genau.
Kann man dir auch schön viel Geld für geben. Genau. Dann
Astrogeo-Podcast.
Ja, ich glaube,
Astrogeo-Podcast,
das meint er, genau, das läuft. Da heißt aber jetzt noch Astrogeo-Podcast, das ist jetzt nicht der Weltraumreporter-Podcast auf einmal, oder?
Doch, das ist jetzt auch der Weltraumreporter-Podcast. Okay. Also ich bin in unserem vierköpfigen Weltraumreporter-Team der einzige Podcaster und habe da einfach meinen Podcast weiter eingebracht sozusagen und ein bisschen.
Musst du die anderen noch bekehren?
Ja, wir haben auch schon gemeinsam Gespräche gemacht zum Teil. Aber ich bin so der das antreibt.
Ich finde, Weltraumreporter ist sehr schön. Fand ich zum Beispiel neulich den Artikel sehr schön, wo ihr mal zusammengetragen habt, wie jetzt Corona die ganzen Weltraumteleskope und Start so ein bisschen beeinflusst hat. Ich glaube, das habe ich immer auch als Grundlage für ein Segment im Countdown-Podcast genommen. Und also für hier generell für die RIF-Reporter kann man ja nicht genug Werbung machen. Ihr seid eine Genossenschaft, oder? Wenn ich das richtig verstanden habe.
Genau, es ist sehr von außen sehr schwer wahrzunehmen, obwohl es eigentlich, glaube ich, schon ganz gut kommuniziert ist, weil es ist einfach was Neues, was es so im journalistischen Bereich noch nicht gab, genau. Mhm. Wir sind über 100 Mitglieder mittlerweile, es sind alles freie Journalisten, das ist so ein bisschen Bedingung und ein größerer Teil von denen sind auch Wissenschaftsjournalisten, nicht alle. Und genau, wir sind eine Genossenschaft, das heißt, wir wollen jetzt sozusagen als Genossenschaft da geht es nicht um irgendeine Renditeerwartung, die erfüllt werden muss, aber wir wollen durchaus damit Geld verdienen und unsere Arbeit, die zunehmend schwerer ist, es ist so zunehmend schwerer, damit Geld zu verdienen, da wollen wir sozusagen ein zusätzliches Standbein aufbauen. Deswegen gibt es halt auch in den unterschiedlichen Projekten, die auch Korallen heißen, bei den RIF-Reportern Paywalls. Wir experimentieren da so mit verschiedenen Dingen, kooperieren aber auch weiterhin mit Verlagen und Sendern. Also wir sind sozusagen da jetzt nicht in Konkurrenz zu denen. Wir wollen sozusagen nur das als Plattform nutzen. Der Genossenschaftsgedanke wird da vor allem umgesetzt, weil wir Techniker bezahlen, die das Content-Management-System entwickeln und uns vor juristischen Fallstricken bewahren, was so Bezahlsysteme angeht und solche Sachen. Genau. Also ich finde es sehr spannend und vor allem dadurch, dass es nicht gewinnorientiert ist, ich finde, das hat durchaus Zukunft, obwohl es sich jetzt noch nicht rechnet, unterm Strich für mich als Einzelautor damit zu machen. Und das ist wirklich eine nette Community. Also es sind sehr gute Wissenschaftsjournalisten und dabei, finde ich. Also das macht wirklich Spaß.
Ja, leider ist das das Fazit, das du auch schon seit einiger Zeit sagst dazu. Es ist ja schön, also aber leben kann man davon nicht.
Es ist für mich nicht, auch jetzt erstmal mittelfristig nicht das Ziel. Also für mich ist es wirklich auch Motivationsantrieb, weil ich als Freelancer zu Hause sitze und da einfach mit sehr vielen Kollegen, sehr guten Kollegen vernetzt bin.
Also es ist auch so der Networking-Aspekt, den man dort in den Vordergrund
definitiv
stellt.
Ist definitiv absolut, etwas, das ich mir betreiben sollte.
Ja, es ist ja wie beim richtigen Riff. Da machen ja die verschiedenen Tiere und Fische und so auch Networking im Grunde.
Ja, solange bis ein Hai vorbeikommt. Also.
Der macht nur
Networking. Ist Teil davon.
Der macht auch nur Networking. Ja. Genau, also wenn
die Putzerfische brauchen ja jemanden zum Putzen.
Wenn ihr, sagen wir mal, Wissenschaftsjournalismus direkt vom Erzeuger haben möchtet, dann abonniert die Riff Reporter. Und wir hören uns in der nächsten regulären Folge wieder, wahrscheinlich nächste Woche. Und ansonsten schauen wir, ob wir diesen Wochenrhythmus jetzt darüber hinaus noch aufrechterhalten können. Wie der Frank schon erzählt hat, haben wir noch ein paar Interviews auf Lager, die wir raushauen können. Und ansonsten bedanken wir uns fürs Zuhören. Wenn ihr Feedback zu dieser oder anderen Folgen habt, könnt ihr die entweder bei uns im Blog kommentieren, ist alles in den Shownotes verlinkt, wo man da die Kommentarspalte findet. Ansonsten könnt ihr uns auch gerne auf Twitter erreichen. CountdownPod ist auf Twitter, wir beide sind auf Twitter. Karl, wie erreicht man dich auf Twitter, wenn man dich auf Twitter erreichen kann?
Pikal.
Alles klar, dann verlinke ich das auch alles nochmal in den Shownotes und wir hören uns beim nächsten Mal wieder und bis dahin, habt eine schöne Zeit. Auf Wiederhören. Tschüss.
Tschüss. Tschüss.